Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Mein Name ist Förtsch, Bernd Förtsch.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Episode 330 und normalerweise würde ich jetzt den Defner hier begrüßen, aber der Defner ist diese Woche im Urlaub und ich habe einen Vertreter gefunden und einen kongenialen, würde ich mal sagen. Er ist Franke wie der Defner, er ist Persianer wie der Defner, er ist gesichtsbekannt wie der Defner und er ist Fan der Anlegerzeitschrift Der Aktionär. Jetzt kommt aber der Unterschied. Er hat den ein oder anderen Euro mehr als der Defner und er ist nicht nur Fan der Anlegerzeitschrift Der Aktionär, sondern er hat sie selbst mitgegründet und ist Verleger des Ganzen. Er hat nämlich Börsenmedien AG gemacht und dann macht er nicht nur den Aktionär, sondern auch Börse Online, Euro am Sonntag. Er hat einen Buchverlag und er hat einen der größten europäischen Online-Broker mitgegründet, Flatex DEGIRO. Also ihr seht, es ist ein wirklich kongenialer Defner-Ersatz und ich sage, schön, dass du da bist, lieber Bernd. Hallo.
Danke dir, Holger. Ja.
Jetzt habe ich vielleicht dich schon vorgestellt auf eine Art und Weise, wo du sagst, nee, das bin ich gar nicht. Vielleicht sagst du noch mal in einer Minute, wer du bist und sagst noch mal, vielleicht hast du noch andere Schwerpunkte oder andere Akzente, die du setzen willst, wenn du dich vorstellen würdest.
Ja gut, ich, wie gesagt, Franke lässt sich leider nicht verheimlichen. Ja, bin self-made, habe die Unternehmen Flatex sowie die Börsenmedien alleine gegründet. Also natürlich waren auch andere dabei, aber habe sozusagen von der Pike herauf ohne irgendwelches Fremdkapital das zum Leben gerufen. Bei der Börsenmedien sind wir natürlich in den Börsenboom sozusagen reingekommen, was sehr gut war. Aber gestartet ist das Ganze natürlich Jahre vorher, also 1989, um es genau zu sagen. Also das ist schon verdammt lang her. Und das wäre so.
Du bist nicht mit einem Colt in den Löffel aufgewachsen? Das ist wirklich?
Nein, ich bin Arbeiterkind.
Ja. Ganz normales Arbeiterkind.
Genau. Ja, und ganz normal.
Und hast dann irgendwann angefangen, einen Buchverlag zu machen?
Das fing mit den Büchern an. Peter Lynch, der Börse einen Schritt voraus. Das war das erste Buch. Habe dann Costolani persönlich kennengelernt. Ein Freund von mir, habe ihn auch versprochen, dass ich sein erstes Buch nach seinem Tod sozusagen erst verlege, weil er war ja beim Econ Verlag gewesen und habe George Soros Buch verlegt, habe das erste Warren Buffett Buch gemacht. Cool. Ich habe also sozusagen in den Anfängen, die Literatur war in Deutschland, was denn die Buchsache ist, ja more or less schon Entwicklungsland und wird jetzt durch unsere aktuelle Regierung nicht unbedingt viel besser, ja. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns um unser Geld kümmern und ich sage jetzt mal, so dieses Teil des Selbstanlegen des Geldes ist schon eins meiner Maximen, den Leuten zumindest die Ideen oder die Anfänge zu geben. Dass das nicht immer natürlich funktioniert, braucht man auch nicht diskutieren, aber wir betreiben ja keine Vermögensverwaltung oder so. Ja.
Das stimmt. Ja. Und dann hast du, wie fängt man denn einen Buchverlag an zu gründen? Weil wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Kapital du damals hattest, um das zu gründen. Aber die Idee war ja, Peter Lynch gibt es nur auf Englisch, aber in Deutschland nicht. Und dann muss ich ja fragen. Und dann denkt man sich, ja Mann, das ist ja schon ein legendärer Investor. Jetzt bringe ich die nach Deutschland. Wie kriegt man dann A, die Rechte daran? Wahrscheinlich waren die erstmal nicht so teuer, weil Deutschland war wahrscheinlich Börsenentwicklungsland schon immer. Und das Zweite ist, wie mache ich dann einen Verlag auf? Und dann muss ich erstmal ein paar Rechnungen bezahlen, bevor ich irgendwie das erste Gegen...
Genau. Man geht dann ganz klassisch zur Bank. Man geht zur Bank, leiht sich ein Geld. Ich hatte damals einen Partner.
Ja.
Und wir haben dann das Buch übersetzt, verlegt. Wir haben auch festgestellt, dass es über Buchhandel sehr schwierig ist, weil du da Marge verlierst und den Kunden nicht kennst. Mhm. Dann haben wir Postkarten gemacht, die wir Effektenspiegel beigelegt haben und daraufhin haben wir dann die Bücher direkt selbst verschickt. Das heißt also, wir kannten unsere Kunden, wir wussten, wie funktioniert das Geschäft und wir mussten keine 50%, nichts gegen Buchhändler, die sind sehr gut und auch wichtig. Und ich bin auch ein regelmäßiger Buchhandlungsgänger, mir war es von Anfang an wichtig, ich denke sehr viel in Wertschöpfungsketten, von Anfang an wichtig, den Kunden zu kennen und natürlich die Marge mitzunehmen und so fing das an, ja.
Direct to Consumer, was wir im Neudeutschen so schön sagen, ja. D2C. Jetzt hast du Bankkredit, das ist ja schon, da gehst du hin und sagst so, ich habe eine Idee und da konnte man einfach darauf Kannst du uns mal die Dimension sagen,
wir reden jetzt ja auch nicht von Millionen oder so, wie es dann heute nötig ist. Also wobei, heute ist es ja auch nicht ganz so kompliziert, weil natürlich du natürlich über das Internet natürlich ganz andere Möglichkeiten hast und kannst in die Werbung ganz anders einsteigen. Ja, also das war in Maßen, wie du schon sagst. Also die Rechte waren nicht so teuer, die Übersetzung wurde selbst gemacht, die Werbemittel wurden mehr oder weniger auch selbst gefertigt. Also es war sehr viel Handarbeit, sehr viel Leidenschaft dabei.
Und dann hast du immer festgestellt, ihr kanntet eure Kunden und dann sollten die Kunden auch noch mit einem Anlegermagazin vertraut gemacht werden, der Aktionär. Und dann kam auch ein bisschen Glück dazu, dass dass die ganze Börsenboom 1996, Deutsche Telekom, Aktienboom und so weiter. Und dann bist du groß geworden.
Ich habe vorher noch ein Magazin gemacht, das hieß Bulle und Bär. Ja. Da haben wir dann aber witzigerweise festgestellt, dass eben die Tengelmann-Verkäuferin nicht ganz die Zuordnung so erfasst hatte. Ja,
zu sagen, ihr seid okay, im Tierbereich.
Genau, richtig. Ja, da bist du dann im Tierbereich und dann kam eben das Thema Aktionär auf als Name, was ich nach wie vor sehr bezeichnend finde. Und lange Rede, kurzer Sinn, ja. Und dann haben wir 96 das erste Heft gemacht und das war, haben wir vorgestellt auf der IAM damals in Düsseldorf und haben das dann verbreitet und es war monatliches Erscheinen, also wir haben monatlich angefangen. Ich hatte nur einen Redakteur, Alfred Meidern, also von der Seite her war das Ganze auch sehr überschaubar, ja, also muss man dazu sagen, ja.
Und dann habt ihr angefangen, das ganze Ding groß machen. Wie viel habt ihr jetzt insgesamt, wie viele Redakteurinnen und Redakteure?
Im Redaktionsbereich dürften es um die 70 sein. Wir haben ja die Standorte München, Kulmbach, Frankfurt und ja, also...
Ja. 70 und wenn ihr jetzt den gesamten, wie viel?
Um die 150.
150. Ja. Und da muss man ich stelle mir das immer vor, wenn man ein Unternehmer ist und dann hat man einfach eine Lohnsumme von 150 Leuten, die man jeden Monat zahlen muss.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Kriegt man hin, oder? Irgendwann fragt man sich ja, wachse ich jetzt nochmal größer oder überhebe ich mich? Oder weiß ich, ist ja immer dieses Ding, will ich noch größer werden oder bin ich damit zufrieden, was ich schon habe? Und dann macht man entweder den Schritt oder lässt es halt bleiben. Und du hast den Schritt ja gemacht, indem du beispielsweise im Frank Werner seine Finanzmedien abgekauft hast.
Den Finanzenverlag abgekauft. Mhm. Auch da war es mir wichtig. Es gab ja mehrere Bieter. Es war für uns wichtig, dass wir nur die Finanzpublikationen herausgenommen haben. Also nichts gegen Roland Tichy, da geht es aber um Politik. Ja. Es geht auch nicht um Fondsvertriebe und sonstige Sachen. Und ich habe mit dem Frank Werner, wir kannten uns ja schon über 20 Jahre, haben wir ein gutes Gespräch gehabt. Ich bin nach München gefahren und wir sind uns dann sozusagen...
Handschlag.
So ganz war es nicht mit dem Handschlag, ja. Aber wir haben sicherlich eins der vernünftigsten und besten. Wir haben auch noch Frauenbörsenmagazin mit der Courage gemacht. Ja. Ich habe gesagt, das ist mir zu früh. Ja, und du hast auch, um es kurz zu machen, du hast auch mit einer Börse Online einen Titel, wo ich immer aufgeschaut habe, frei raus. Die waren ja vor mir dran, 1987, werde ich nie vergessen, den Titel. Und lange Rede, kurzer Sinn, also du hast doch guten Respekt davor.
Wow, und das hast du jetzt alles. Bist du der größte Finanz?
Also laut Vivo sind wir mit dem Marktanteil von, ich glaube, über 60%, ich weiß nicht mehr, ob es 63 oder 67, was den Self-Directed betrifft, sind wir sicherlich die Größten. Ja.
Und jetzt haben wir immerhin schon geschafft, es gab ja jetzt letztens so eine Bundesbank-Statistik, dass das Aktienvermögen der Deutschen gemessen am Gesamtvermögen das höchste jemals ist, sogar höher als 2000. Also es ist immer noch nicht viel, wir haben immer noch nicht, weiß ich nicht, 50% Aktienvermögen, aber ich glaube, der Kollege hat es rausgefunden, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Rekord, das ist ja auch mit deinem Verdienst, würde ich mal sagen, dass du Menschen versuchst, an die Börse zu bringen. Und eine Sache, wenn die Leute wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wir haben es auch hier bei Devon und Chavis diskutiert, da ging es ja um das Gerangel, das, was du sehr öffentlichkeitswirksam gemacht hast bei Flattax, bei dem Online-Broker. Und da hast du ja dann diese Woche, diesen Montag auch, ich würde mal sagen, dein Ziel erreicht. Es ging ja darum, dass du die Ausrichtung des Brokers nicht so gut fandst, auch das Management offen kritisiert hast dafür, wie sie es gemacht hat. Das Management hat es zurückgeschlagen und das war dann so eine auf offener Bühne. Und jetzt hast du zumindest den ersten Erfolg, bevor die Hauptversammlung Anfang Juni stattfindet, hast du es. Du bist ja Mehrheitsaktionär. Wie viel hast du? 20%?
Knapp 20%. 20%, ja.
Und ich meine, da kommt es jetzt nicht auf zu einer Kampfabstimmung auf der Hauptversammlung, sondern es ist vorher schon geklärt worden. Insofern, vielleicht sagst du kurz, was dich da genervt hat, was du da glaubst, was schiefgelaufen ist, um nochmal die Menschen mitzunehmen, die vielleicht dieses Theater mitbekommen haben, aber nicht so richtig wissen, was dahinter steckt.
Ja, wie gesagt, ich habe Flatex gegründet und wir hatten von Anfang an die Maßgabe, ich mag es auch nicht zu lange, einfach günstig handeln. Das heißt, es ging darum, du hast eine Flatrate, das sind 5 Euro plus Börsengebühren, Xetra-Gebühren oder 5,90 All-In. Das kann sich jeder merken, das versteht jeder. Doch. Es gibt keine Frills dazu, es gibt keine Depotgebühren, keine Kontoführungsgebühren, es gibt nichts dazu. Das ist eine ehrliche Aussage.
Das stimmt.
Dann wurde die Firma immer größer und ich habe dann den Hania geholt mit allen drum und dran und wir hatten dann auch die Chance, die DEGIRO zu kaufen, was ein sehr guter Trade, also es war ein sehr, sehr guter Kauf. Es war eigentlich ein Merger, weil die Firma sehr groß war und die sind auch sehr, sehr innovativ und so weiter. Und so sind wir schon Europas größter Broker geworden. Ja. Und wir haben natürlich auch über die Jahre immer wieder gesprochen und ich habe gesagt, pass mal auf, wir haben hier den Neo-Broker-Boom, warum tun wir da nichts?
Und die sagen 1 Euro, nicht 5 Euro.
Die sagen 1 Euro, da kommt ein bisschen, ein bisschen Spread dazu und so weiter. Die handeln über die Apps, das ist ja auch kein Rocket Science, wenn wir mal ehrlich, selbst wenn du schlecht kopierst, bist du wahrscheinlich gut im Spiel dabei. Ja. Es sind ja auch viele nach Trade Republic und nach
Die haben es aber auch clever gemacht. Man muss es wirklich sagen. Also ich bin ein großer Anhänger von denen. Die haben es clever gemacht. Die haben es einfach gemacht. Wenn du die App aufmachst, musst du nicht klug sein. Da kannst du einfach als Selbstentscheider einfach anfangen. Und wenn du dann ein bisschen sophistizierter willst, kannst du das auch noch machen. So,
genau.
Okay. Und da ist ein bisschen Flatex so ein bisschen, zumindest in Deutschland, ich kann es, was jetzt europaweit passiert, das kann ich nicht abschätzen, aber zumindest in Deutschland hat man das Gefühl, dass sie ein bisschen abgehängt worden sind. Dann gab es noch Depotgebühren, dann gab es noch dies und das. Und dachte ich so, hä?
Ja. Da wurde sehr viel verformt und wir haben natürlich logischerweise auch mit dem Management gesprochen, nicht jede Woche, vielleicht 3-4 Mal im Jahr. Mhm. Und ich sage, Mensch, wir haben die Neo-Broker, da haben wir das Thema Krypto, ja. Und das Krypto wurde ja avisiert schon 2019 von mir, ja. Und dann 2021 ist immer noch nichts passiert. Und dann haben wir gesagt, gut, das kommt dann Ende des Jahres, das ist wie morgen Freibier, ja. Und jetzt 2024 hat ja Frank Niehage in dem Handelsblattartikel wieder gesagt, dass es Ende des Jahres 2024 kommt, wo ich sage, okay, aber so langsam, ich meine, so ein Bitcoin steht jetzt irgendwo bei gefühlten 70.000, ob es jetzt ein bisschen runter, ein bisschen rauf ist, eine hohe Wohler. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben da gewisse Trends verpasst und Flatex steht für mich für Transaktionen. Und und so kam es dann. Und dann, ich habe auch mit dem Chairman, mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden gesprochen. Ja, und ich habe gesagt, hey, schaut mal bitte, dass ihr da mal ein bisschen einwirkt und rüber und über. Und ich habe dann festgestellt, und das ist jetzt eigentlich die Kernmessage, da passiert nichts. Also ich rede Jahre über Jahre, wo ich einfach der Meinung bin, das waren vielleicht keine so schlechten Ideen, ja, weil andere sind ja auf den Markt gekommen. Du hast den Zero Broker, du hast Just Trade, du hast alle möglichen Neo Broker, du hast den Bitpanda auf der Krypto-Seite und das ist nicht einfach, das brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Aber wenn du nichts magst, ist es natürlich auch schwierig. Ja? So, und dann kam irgendwo der Punkt, wo eine Anfrage war von der Vibo und da musste ich dann auch nicht mehr lange überlegen, dass ich gesagt habe, okay, ausgerechnet nur von der Wirtschaftswoche.
Die sind nicht deine größten Freunde, würde ich mal sagen.
Genau, es sind nicht das meine großen Freunde, aber das bezieht sich schon aus den Jahren 2000 heraus. Auch hier.
Auch 2013 gibt es da so einen schönen Artikel. Ja.
Okay. Und dann habe ich dieses Interview gegeben und eine reine Sachthematik. Es ging also nicht drum um Subjekt, es ging rein um die Objektthematik und dann kam jetzt dieser Prozess in Gang. Und es ging, muss ich fairerweise sagen, heute kam ja die Nachricht, dass Frank Niehage zurückgetreten ist. Ich persönlich fand es jetzt in der Sache okay. Ich fand es ging sehr schnell, noch vor der HV. Ich meine, der Mann ist 10 Jahre da. Finde ich jetzt von der gesamten Thematik her vom Aufsichtsratsvorsitzenden schon etwas schwierig in der Machart.
Ich habe das schon häufiger, gab es da so Personal.
Genau,
das war nichts Neues.
Auch hier, ich denke, die Firma braucht eine gewisse Neuerung, die Firma braucht eine Veränderung und das gehört auch, was den Aufsichtsratsvorsitzenden betrifft. Das ist jetzt nicht eine Sache vom Vorstandsvorsitzenden, wir sind ja Gott sei Dank nicht in der Politik und es gibt da eine Hauptversammlung und da gibt es Aktionäre und da gibt es Stimmrechte und die sollen dann das am Ende des Tages entscheiden, aber Ich glaube, dass wir extrem gute Chancen haben. Ich glaube, dass der Neo-Broker, in der einstiegigen Neo-Broker keine Rocket Science ist. Ich glaube auch nicht, dass es ein Problem ist, was das Thema Kryptohandel betrifft. Das wird eine bisschen Herausforderung. Aber wir haben 1300 Mitarbeiter. Es sind hochmotivierte Leute. Ich durfte da einige kennenlernen. Wir haben die besten Voraussetzungen. Wir wickeln bereits 60 Millionen Transaktionen im Jahr ab. Ja, es ist nicht so. Da muss eine Trade Republic noch dran arbeiten. Die haben ja einen Abwickler drunter, die HSBC. Auch eine, die anderen müssen auf Intermediär zurückgreifen. Da droht ja dieses Payment for Order Flow. Muss man auch, das darf man, sollte man nicht auf die, auf die leichte Schulter nehmen. Das ist bei uns eher weniger sozusagen der Fall. Und oder überhaupt nicht der Fall. Und wir haben extrem gute Chancen. Wir sind in Europa überall vertreten und wir haben eine hochmotivierte Mannschaft. Also ich sehe keinen Grund, weshalb wir nicht performen sollten. Ja.
Aber wie macht ihr, ihr habt nicht so ein Payment for Order Flow, habt ihr nicht bei Flatex? Man kann haben, nicht bei euch jetzt irgendwie bei Lang und Schwarz oder bei TradeGate
haben
oder
wir auch, aber wir sind, ich sage jetzt mal, nachdem wir die eigene Abwicklung haben, also ich muss das immer aus der Ferne beurteilen, glaube ich, dass wir weniger betroffen sind von dieser Thematik.
Okay. Na gut, die anderen haben auch noch 2 Jahre Zeit. Insofern haben auch nur 30%, glaube ich.
Alles okay, davon. Ich denke.
Ja. Also ihr habt schon, jetzt hast du auch gesagt, der Slogan hätte dir nicht gefallen, anlegen bei den Profis. Gib mal, haben wir hier einen neuen Slogan?
Einfach günstig besser handeln.
Das war früher schon,
oder? Das ist der alte Slogan. Wie gesagt, ich bin kein Organ der Gesellschaft. Ja. Es gibt dort Vorstände. Und
Dass du gleich hier einen mitbringst. Einfach. Hier sind die Macher, würde mein Sohn wahrscheinlich sagen, der das beim Fitnessstudio könnte da die Werbung machen. Okay, also das war jetzt. Und dann war ja auch noch, ich fand es ja interessant, dass ihr Borussia Mönchengladbach gesponsert habt. Da würde ich jetzt sagen, sind die Streuverluste
extrem
hoch.
Extrem.
Jetzt spielen die auch nicht mehr europäisch, jetzt können die noch nicht mal mehr die Giro auf ihrem Trikot drauf haben.
Habt ihr zwischendrin das? Zwischendrin auch Sevilla, hatten wir auch noch.
Auch noch Sevilla?
Ja, vor 2 Jahren. Also,
Wahnsinn.
Also für mich außer Frage, das ist eine ganz einfache Sache. Wir brauchen gute Kunden, wir müssen die Kunden gut behandeln, wir müssen drauf schauen, wer sind gute Kunden und die muss man protegieren. Wir haben Kunden verloren, die müssen zurückgewonnen werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Also wir müssen uns um die Transaktion kümmern. Für mich ist auch das Kundenwachstum nicht entscheidend, sondern entscheidend ist für mich am Ende des Tages die Transaktion.
Das ist noch gestiegen jetzt wieder. Ich habe mal geguckt,
richtig.
Das war okay.
15% und die Zahl der Transaktionen ist um 15% zurückgegangen. Das heißt, wir haben Kunden gewonnen, aber Transaktionen verloren.
So rum.
Es ist also ich denke in Transaktionen, weil die Transaktion bringt Geld und der Kunde kostet Geld. Gibt ja Broker, die können sich unter Umständen gar nicht mehr leisten, Marketing zu machen, weil der Kunde zu teuer geworden ist. Ja.
Ach so, okay, gut, dann habe ich das verstanden.
So
aber
Markt,
aber habt ihr irgendwie durch dieses Sponsoring irgendwas gekriegt? Also dieses Trikotsponsoring, lohnt sich das irgendwie? Also um es gleich mal als vielleicht für andere, die auch mal denken, ich will auch mal auf so einem Trikot drauf sein, das kostet wahrscheinlich relativ viel und
also es kommt ja von der, es kostet viel. Ja. Wir bewegen uns da sicherlich zwischen 7 bis 10 Millionen PA, schätze ich mal. Also
so
was
wenig
was ich
nur.
Sogar,
ich hätte das teurer gesagt.
Ach gut, das ist klar.
Pro Jahr.
Okay, ja. Also zum Zeitpunkt der, war ja Mönchengladbach noch Champions League und hatte auch vernünftige Torhüter und so weiter. Also nichts gegen Mönchengladbach. Ein toller Verein, ja. Ich meine, ich bin Rode, also das ist dann, jetzt, aber Gladbach ist wirklich ein sehr guter Verein. Ich habe auch dort Spieler kennengelernt, einmal oben und
darf man dann auch, oder? Da darf man auch da sitzen.
Da dürfte ich auch mal rein, ja.
Das immerhin, ist
ja.
Aber die Stadt Mönchengladbach ist doch wirklich sauhässig.
Da war ich nicht
oder?
Drin. War ich nicht
die Stadt,
drin.
Du bist also ja nicht angekommen, Mönchengladbach, du bist direkt ins Stadion gefahren.
Ich bin angekommen und direkt
wer am Bahnhof ankommt, da gibt es so ein altes Ding, weil denkst du, diese Stadt ist so.
Ja.
Es ist eine alte Textilstadt, also irgendwie, aber da ist der Charme nicht mehr. Irgendwie ist da die Hälfte zerbombt worden und man hat da irgendwie 70er-Jahre-Kram wieder hingestellt.
Aber ein Charming-Verein. Also wenn ich jetzt einen Zweitverein bräuchte, ich müsste einen Drittverein nehmen, weil für uns ist ja aus Franken der Club außer Frage. Aber lange Rede,
kurzer Sinn. Die sind noch schlechter dran.
Zweite Liga,
da müssen
sie länger bleiben.
Ja, das glaube ich. Da ist Mönchengladbach sogar noch die bessere Mannschaft. Okay, aber jetzt sind wir schon, du hast gesagt, Krypto haben sie komplett verschlafen. Jetzt wäre die Frage, bist du ein Krypto-Anhänger? Und wenn du Börsianer bist, hat das für dich einen inneren Wert? Das ist auch bei uns immer hier im Podcast, Defner und Schäbitz, immer der Defner ist immer sagt, hat keinen inneren Wert, das ist nur eine Glaubenssache, nur fürs für Ganoven, nur fürs. Und ich sage immer, nee, es hat irgendwie einen Wert dadurch, dass Menschen dran glauben, dass es eine rare Sache ist, dass man in einer Welt, wo überall Geld gedruckt wird und überall Geld für ausgegeben wird, vielleicht mal mit einem Algorithmus was hat, eine Regelgebundenheit, dass es was Schönes. Auf welcher Seite würdest du da stehen?
Also Wert wird bestimmt durch Angebot und Nachfrage an den Markt. Ja. Und ich habe die ersten Bitcoins, für mich ist jetzt Wert nach wie vor bin jetzt über 60 und du hast natürlich das Thema Gold und Silber, ja, ist natürlich ein Wert. Es ist ein tausendgelebter Wert und du hast natürlich beim Bitcoin einen neuen Wert, der natürlich, ich sage jetzt mal, auch ein bisschen politisch ist. Also, mhm, weil man will ja im Endeffekt mit dem Bitcoin will man ja den Staat vom Geld trennen. Ja, wenn man jetzt nochmal die oberste Headline sehen will, aha, dann trennt man ja die, was ich per se gut finde, muss ich auch fairerweise, ja, sagen, weil man sollte hier ganz klar trennen. Und ich habe meine ersten Bitcoins wirklich unter Höllenschmerzen, weil ich das genauso sehe, dass ich sage, okay, wenn ich ein Goldstück in der Hand habe, ich kann es im Zweifel immer noch anfassen, ich kann es vergraben oder wie auch immer. Beim Bitcoin gehst du Gefahr, dass du dein Code verlierst und dann ist es weg und, ja, oder eine Festplatte, wo es vielleicht möglicherweise drauf ist. Aber
und das nimmt dir keiner mehr ab oder das kauft dir keiner mehr ab, noch viel schlimmer.
Gut, das konnte dir bei Gold auch passieren. Das konnte dir beim Auto passieren, bei einer Handtasche, es konnte dir bei...
Ja gut, stimmt. Es ist kein Käufer mehr gibt, stimmt.
Übertrieben, ja. Das ist dann, es konnte dir bei Schallplatten passieren, es konnte dir bei...
Aber Gold hat wenigstens, kannst du noch umhängen, sieht man es, und Bitcoin umhängen ist schlechter und Gold wird noch ein bisschen, es gibt auch noch ein bisschen industrielle Sachen dazu. Also ein bisschen,
ist korrekt.
Also ich meine, es ist auch noch, ich würde sagen, bei Gold ist vielleicht 80-90% Glaube.
Zahnersatz.
Ja. Nein, aber der Rest ist dann halt wirklich Anwendung. Ja. Und bei Bitcoin ist halt 100% Glaube. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Aber
da ist es halt begrenzt. Also selbst wenn du jetzt, wenn wir auf dem Mars neue Goldvorkommen entdecken würden, würde das Gold theoretisch keine Ahnung wohin fallen. Ja. Und beim Bitcoin ist es halt so, dass es, ich sage jetzt mal, ein digitales Thema ist, was natürlich ist bei allem Glauben dabei. Also ob du jetzt Gold kaufst, ist ein Glaube dabei. Wenn du eine Aktie kaufst, ist ein Glaube dabei. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe natürlich Bitcoin, ich habe Ethereum. Wie gesagt, die ersten Positionen bei 6. Ich glaube, wir liegen irgendwo im Schnitt bei 10.000 im Euro-Bereich. Und für mich ist es Teil der ganzen Veranstaltung. Mhm. Das Einzige, was ich glaube ich nicht habe, sind irgendwelche Anleihen, wenn man es jetzt mal so vorsichtig...
Okay, gut, das ist ja, du wolltest ja auch den Staat vom Geld trennen. Da ist Anleihen jetzt, zumindest Staatsanleihen, wäre da nicht das Richtige. Du könntest ja sagen, Unternehmensanleihen, wobei die natürlich auch an Staatsanleihen irgendwie dranhängen in gewisser Weise. Jetzt könntest du ja so ein Kursziel aufmachen, 100.000, da hätten wir wieder die 1.000, da kommen wir gleich noch dazu. Wir haben ja bis jetzt 1.000 da. Also könntest du sagen, Bitcoin-Kursziel 100.000, dann hätten wir sie wieder.
Das müsste ich wahrscheinlich eher höher gehen. Jetzt, weil die 100.000, die sind ja, wenn ich jetzt mal die 1.000 so ausspreche, in der ganzen 100.000,
auch sein, dass
ich spreche, ich kann auch ein T sprechen.
Sehr gut,
so. Und die sind ja schon im Markt, ja. Also da gibt es ja andere, die...
Du würdest eher sagen, das hat mehr Wert nach...
Ich glaube, es ist einfach ein Pendel. Also ich sehe auf der einen Seite, wir leben in einer wahnsinnigen Schuldenbubble, die immer größer wird. Und sind wir mal ehrlich, gerade bei uns in Deutschland, für die Generation, jetzt in unserem Alter, oder ich sage jetzt mal nicht Generation Z, glaube ich, sind wir da, die sagt, okay, du musst was arbeiten, um Geld zu haben. Und wenn du nichts arbeitest, ist es eher schlecht für dich. Das hat sich ja ein bisschen geändert. Und ich sage jetzt mal vorsichtig, also Leistung lohnt sich ja per se nicht, wo wir uns befinden. Daran glaube ich nicht. Andersrum, ich weiß, dass es leider nicht funktionieren kann, weil wir auch hier in Deutschland in einer Bubble leben, weil wenn alle Welt um uns herum arbeitet, dann muss man sich dann irgendwann mal fragen, kann das dann funktionieren, auf wessen Kosten?
Für mich ist entscheidend, auf wessen Kosten. Wir können den alten Wohlstand noch verfrühstücken, das geht noch. Und dann,
indem du Geld druckst, ja.
Ja, das kann man, genau.
Genau, ja, da hätten wir noch Potenzial.
Geht noch ein bisschen. Wir haben auch in Deutschland eine relativ niedrige Schuldenquote, also wir könnten auch noch das noch erhöhen.
Ja, können wir. Aber wie gesagt, wir alle jetzt auch mal hier, alle Menschen, wie du auch jetzt übrigens, also du machst ja mit mir jetzt einen Podcast, die heute am Montag arbeiten und sagen, hey, ich arbeite was, ich habe meine Kinder irgendwie in die Schule oder in den Kindergarten oder sonst wohin gebracht, ich zahle Steuern, ich passe auf, wenn ich über den Zebrastreifen gehe. Also irgendwie hat man schon so ein bisschen das Gefühl, es passt nicht so recht. Also mir fehlt, um es kurz zu machen, die Lobby für die Leute, die hier jeden Tag den Kahn ziehen, ob es die Mutter ist, die irgendwie 4-5 Stunden arbeiten geht, egal ob sie putzt oder wie auch immer, die einfach mal sagt, hey, ich leiste was, ich schaue, dass ich, und die bekommen ja alle das auch hin, ohne diesen Staat. Die bekommen das alles wunderbar hin, ob mit Wärmepumpen oder ohne. Die kriegen das wunderbar hin, aber der andere Teil, der das Geld nimmt, also die einen produzieren ja die Steuern und die anderen verbrauchen die Steuern. Ist ja keine Frage von Chicken und Egg.
Ja, okay.
Keine Frage.
Jetzt würde mein Sohn fragen, wie reich ist denn der Bernd. Und dann können wir gleich mal über eine Vermögenssteuer noch sprechen. Ja, wie reich bist du? Wie viel hast du? Die Managementkasse hat mal gesagt, 700 Millionen.
Ja, das ist ein bisschen weniger geworden, bisschen, weil ja die Flatex schon mal...
du hast 200 Millionen alleine, 200 Millionen an Flatex. Also eine Milliarde ist Flatex wert. Jetzt können wir überlegen, vielleicht kriegst du es ja noch hoch. 20% hast du, 200 Millionen hast du Flatex. Aber das, der Buchverlag, was ist da? Ich habe keine Ahnung, wie bewertet man das? Was hast du für einen Umsatz? Wollen wir mal eine kurze Bewertung machen?
Wir haben so 60 Millionen Umsatz und EBIT um die 10 Millionen, ja. Ja.
Ich würde sagen, da kriegen wir 10
also jetzt,
Treiber.
Ja. Okay, dann, gut, aber es sind ja Werte, ne?
Ja, Werte. Ich überlege gerade, wir versuchen mal hier eine Bewertung zu machen. Ich würde sagen, das
ist ja
sind Wachstumsunternehmen, würde ich sagen, dreifach Umsatz würde ich bewerten, dann haben wir nochmal 200 drauf, dann haben wir die 400 Millionen, das ist jetzt schon großzügig. Ich bin großzügig, es sind ja Medienassets, aber ihr habt ja auch digitale Assets. Dann hast du noch ein paar Beteiligungen. Hast du auch noch? Wie viel wird es? 500.000? Hast du 500 Millionen?
Ja, was habe, also das ist ja eine Wertsache.
Du hast natürlich, aber guckst du dir manchmal so an und denkst dir, das bin ich, wenn ich im Fitnessstudio bin und die Leute so Muskeln stemmen, stellen sie ja nach vor den Spiegel und machen immer so, machst du sowas auch mit Geld gar nicht?
Nee, ich
machst dir keine Gedanken drum?
Nee, ich habe die Diskussion ab und an mit meiner Frau, wenn sie sagt, Mensch, bla bla bla, du hattest mal so und so viel oder warum machen wir nicht dieses oder jenes? Ja. Also das muss ich jetzt fairerweise sagen, ist für mich jetzt nicht entscheidend, also weil für mich bin Unternehmer, ich sehe die Werte und das ist auch übrigens das Thema bei der FlatEx, weil du bei der FlatEx geht es mir ums Unternehmen, um die Chancen, um die Möglichkeiten. Für mich ist es so, dass der Kurs, also dort, wo wir uns jetzt befinden, das ist ein Gradmesser für Investoren.
Klar.
Die sind der Meinung, okay, der steht gegenüber einer Swissquote, gegenüber wen auch immer, steht er eher tief.
Es geht noch schlechter, Smart Broker. Ich habe mal geguckt, Smart Broker ist noch weiter abgekippt. Also es gibt zwar das Swissquote ist besser, wenn du Sino gehabt hättest mit Trade Republic Anteil, würdest du noch viel besser. Dann wärst du jetzt Milliardär. Dann könnten wir jetzt hier schon mal über die Vermögenssteuer reden.
Und wir können uns ja noch reicher rechnen im Laufe des Gesprächs. Ja.
Also je nachdem, was du machst. Also es geht noch schlechter. Warum macht Smart Broker warum sind die so? Hast du eine Idee, warum die so abgestürzt sind? Die Aktie ist noch schlechter als FlatEx. Ja, aber guck du auf 5-Jahre-Sicht. Die sind sogar schlechter als der C-DAX.
Ja, gut, ist ja
FlatEx ist sogar noch besser als der C-DAX.
Also wir mit dem Smart Broker würde ich jetzt die FlatEx auf keinen Fall vergleichen. Warum ist es ziemlich einfach? Weil die FlatEx natürlich ein ausgewachsenes Unternehmen ist, das natürlich hochprofitabel ist. Wir machen rough 150 Millionen EBITDA. Lassen wir mal adjusted hin, adjusted her. Ja. Wir haben 600 Millionen. Ich schätze, am Ende des Jahres werden es eher 700 Millionen, wenn ich das jetzt mal so Eigenkapital, wie es der Kollege Kolbinger muss ja diesen Broker erst zum Laufen kriegen. Der hat einen Ausflug gemacht, eine Bank zu machen. Das hat er abgebrochen dort. Ja. Genau. Er hat einen Intermediär drunter. Ja. Das heißt also, genau, er musste seine Kunden swappen von der DAP rüber zur Bader und so weiter und so fort. Also wir haben ein geschlossenes System bei der FlatEx. Wir wickeln selbst ab. Wir sind in den europäischen Ländern. Wir sind hochprofitabel. Wir haben sehr gute Kunden.
Aber wollt ihr die nicht übernehmen? Wäre das nicht was? Einfach konsolidieren? Hast du ja auch gesagt.
Ich denke, man kann dort, wenn man so ein bisschen meinem, ich nenne es jetzt mal Marketing oder Kundenrückgewinnung, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, folgt, dass wir mit ganz wenig Aufwand sehr schnell die entscheidenden
Kunden vom Smart Broker. Ihr müsst nicht den Smart Broker kaufen, sondern ihr macht das einfach.
Der hat sehr viele Kunden von uns abgeholt und ich denke, es ist sportlich genug, wenn ich mit dem Management dann in Gespräche gehe, dass die sehr wohl in der Lage sind, uns einfach die wichtigsten Kunden rauszuholen.
Günstiger die Kunden zu holen, als den ganzen Broker zu kaufen.
Wir können ja auch mal ein Jahr free traden oder so. Das gibt ja, das wir haben gute Leute, bei der FlatEx. Wir wissen ja, warum die Kunden weg sind. Die Kunden sind weg, weil die Frills eingeführt wurden, weil wir irgendwelche Gebühren eingeführt haben. Wir sagen einfach, komm zu uns zurück. Wir freuen uns auf dich und du handelst mal
von mir aus eine Zeit umsonst. Wo wollt ihr dem das sagen? Bei euren Zeitschriften?
Ich gehe davon aus, dass die FlatEx alle Kunden kennt, die weggegangen sind.
Dann nochmal eine Mail schicken, hallo, wenn ihr zurückkommt.
Schick mal einen Brief. Also ist uns die Briefmarke wert, dass sie auch aufgemacht wird, dass die Kunden auch wissen, bei der Rückgewinnung, dass es wert ist, eine Briefmarke zu schicken. Und wir haben auch ein wunderbares Kundensupport-Team in Kulmbach übrigens. Ich kenne da einige Leute, die können auch mal einen Hörer in die Hand nehmen.
Wirklich? Das
sondern einfach
noch?
Mal anrufen. Genau,
das gibt's doch. Noch?
Ja,
weil ich habe so ein Sky-Abo und erstmal konnte man, das war ein Sonderangebot und dann wusste man gar nicht, wie man kündigen kann. Dann musste man erst sich 5 YouTube-Videos angucken, weil das irgendwie auf der Seite versteckt war. Irgendwann habe ich das Kündigen gefunden und dachte, jetzt ruft nochmal jemand an. Ich wollte eigentlich dabei bleiben und wollte einfach nur einen besseren Tarif. Ich dachte, die rufen bestimmt an und sagen,
nee, rufen
willst
du nicht.
Ja,
ich habe das auch erlebt. Nee,
die machen das nicht. Sky macht gar nichts.
Nein,
kapieren überhaupt nicht, dass man nicht mehr Kunde ist. Nein. Man kriegt immer noch die Mails nach Hause. Hey, diese Woche haben wir das. Ich bin da gar nicht mehr Kunde. Beziehungsweise, ich kann sogar noch online umsonst das jetzt nutzen, während das eine kann ich nicht mehr. Die mir so, was haben die für eine... Also ich glaube, für eine Customer Relationship Management, also CRM, da würde ich mal eine neue Software empfehlen.
Aber also wie gesagt, ich kann die Empfehlung noch weitergeben. Ja. Also wir sind zwar nicht Sky, aber meine Empfehlung wäre, wir rufen mal ein paar Kunden an. Ja. Und wenn wir von 5000 wichtigen Kunden reden, bei 70 Leuten kann man einfach rechnen, sind wir ein paar Tagen durch. Ja, und da haben wir eine Kundenverbindung aufgebaut und dann freuen wir uns alle. Ja, also ich meine, der André Kolbinger freut sich, wir freuen uns, also jeder freut sich.
Der Kolbinger freut sich nicht, wenn er dem die Kunden wieder
rechnet. Ja, das wäre der Schatz dabei, ja. Okay. Ach so, das also es sind ja unsere Kunden, er hat ja uns ja weggenommen.
Ach so, aber, jetzt war es zurück.
Aber okay
gut. Ja. Dann haben wir das auch. Jetzt fragen sich auch viele die Marktsituation. Du bist jetzt ja Börsianer durch und durch, hast ja angefangen und weiß ich nicht, hast du, Leute fragen immer, was war die erste Aktie? Hast du bestimmt schon 100 Mal erzählt, aber erklär es nochmal.
Ich muss fairerweise sagen, ich weiß es nämlich, ich hatte als erstes einen Fonds, es war irgend so ein Adi-Fonds, als meine erste Anlagethematik war eine Goldmünze, eine kleine, ja, also die habe ich mir von meinem Konfirmationsgeld,
die hast du auf dem Tisch rumgerollt?
Nee, damals war es eher so, du fängst daran irgendwo, wie gesagt, als Arbeiterkind musst du natürlich ganz anders schauen, wie du dann da durchkommst.
Was war das für eine Münze?
Das war so ein kleiner Krügerrand, ja.
Aber ein Krügerrand, das ist ja dann schon eine Münze.
Gibt es ja auch Zehntel, ja.
Ach, du hast ein Zehntel gehabt. Ja. Weil ich sehe schon meinen Sohn, der hat jetzt Konfirmation am Wochenende gehabt. Der wird sich jetzt sein Konfirmationsgeld zusammenrechnen und wird dann sagen, wie viel Gold kriege ich dafür. Da hat der Bernd aber mehr bekommen zur Konfirmation. Oder aber das Gold ist gestiegen.
Das war die Frage. Dann vergessen. Wir waren damals um die 400, 500 Mark. Also muss ein bisschen.
Das Gold.
Ein bisschen gespart. Ja.
Okay. Heute ist es ein bisschen teurer. Das ist ja, heute werden es, wenn man 4.600 Mark. Wow.
Genau, wenn du es hochrechnest. Ja, aber wir haben ja eine Geldentwertung. Also eigentlich müsste das Gold in der Relation zum Bitcoin durchaus höher stehen. Also wenn man es jetzt mal genau nimmt.
Ja.
Und das zweite waren dann auch wieder im Silberbereich in den 79 habe ich
so
Gebrüder Hand.
Ja, aber dann ging es immer richtig hoch bis auf 50. Silber, dieses Cornering und dann zack ging es wieder runter. Und da hast du Silber noch gekauft?
Leider ja. Aber ich habe dann danach gut verbilligt. Also da kannst du versichert sein, dass also der Preis auf jeden Fall revidiert wurde. Ja. Und bei den Aktien.
Aber diese Silberleute sind immer so komische Leute. Das sind immer so Ideologen. Wenn man irgendwas gegen Silber, wenn man eine Geschichte macht und sagt, Silber ist nicht so, dann kriegt man sofort Gegenwind. Das diese Silber-Community ist eine ganz eingeschworene, komische. Kannst du das verstehen?
Kann ich schon verstehen.
Ja?
Weil, warum? Na gut, es ist halt dort entstanden. Also die Silber-Community ist, wenn man es jetzt mal so ein bisschen rüber, ist so ein bisschen verschwörungstheoretischer, jetzt mal vorsichtig.
Ja. Okay.
Aber man kann es per se, das Gold des kleinen Mannes, es ist,
Gut, dann hast du aber mit Aktien, hast du trotzdem dann irgendwann auch mit Aktien...
Mit Boss. Boss war zum Beispiel einer meiner ersten Aktien. Ja.
Ah, okay.
Dann hast du natürlich die Klassiker gehabt, du hast eine Allianz gehabt, du hast die normalen, du hast eine Commodore. Ich kenne ja die Commodore, kennt ja keiner mehr, war mal Sponsor beim FC Bayern.
C64. Mit Datasette hat man noch so Spiele geladen. Schlimm war es, wenn das dauerte so 15 Minuten für ein Spiel.
Wenn
nach 14 Minuten es abgebrochen ist, man musste alles nochmal neu anfangen. Ja. Hat man schon Geduld gelernt. Da hat man schon Geduld gehabt mit seiner Dataset. So ein Spiel, American Road Race, haben wir früher gespielt. Ach Mann, wunderbar.
Das siehst du mal, ja?
Wenn man überlegt, so was früher auf so eine, wie früher was auf eine Diskette gepasst hat, so einen Datenträger, wie viel man heute, was da alles passiert ist, großartig. Und jetzt wollen natürlich viele wissen, wenn sie den Markt heute anschauen, wir haben ja schon eine richtig gute Rallye. Was siehst du denn da jetzt? Würdest du sagen, das ist nachvollziehbar, das ist fundamental getrieben oder würdest du sagen, das ist die glorreichen 7 oder es sind ja nur noch glorreiche 5, weil Tesla ist ja schon rausgefallen und andere gehören auch nicht mehr dazu. Was würdest du denn da sagen? Fühlst du dich da noch wohl oder findest du, das ist...
Also das, ich sag mal so, das Umfeld drumherum ist das Katastrophalste, was ich je gesehen habe. Ja? Also wenn wir jetzt den Corona mal im Rücken segeln wir rein, da haben wir immer noch gewisse Schäden.
Ja.
Da haben wir Kriege in Ukraine, wir haben das Gaza-Problem, wir haben das China-Thema, wir haben das Thema Amerika und wohin bewegt sich was. Wir haben in Europa einen Stretch, wo wir werden sehen müssen, wo sie sich politisch hinbewegen. Also wir haben ja eine Situation, die ist schon durch das Iran, also Iran, ich sag mal, wir stehen da, Iran und Israel, das ist ja schon ein ganz, 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 ganz gefährlicher Cocktail, der sich logischerweise auch auf das Thema Wirtschaft auswirken muss. So, wir haben auf der anderen Seite eigentlich eine Rezession, wenn ich jetzt mal sage, auch so eine leichte, wenn man so Rezession...
Also Deutschland.
In Deutschland?
In Deutschland,
klar. Deutschland auch sagen, selbst herbeigeführt, politisch herbeigeführt, gewollt,
Gewollt, weiß ich nicht.
Durch die Politik
Kollateralschaden, würde ich es nennen.
Lernkurve. Lernkurve, aber das Umfeld dann jetzt mit der E-Auto-Thematik und so weiter, also mit dem Zinsthema, die Zinsen sind angesprochen, wir hatten vorher Minuszinsen, also alles sehr viele Sachen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Dann steigt komischerweise alles, also knock on wood, es steigt ein Bitcoin, es steigt Gold, es steigen die Aktien. Also würde ich sagen, wir bewegen uns so in einem Szenario, dass weil für mich ist eine Geldmenge ein ganz entscheidender Indikator, der schiebt jetzt alles vor sich her. Das wäre jetzt so meine Thematik. Okay. Mit der Gefahr natürlich von Unfällen, wenn mal was entzogen wird. Also das heißt, eine Aktie ist ja ein Sachwert, so wie Gold ein Sachwert. Ja. Am Ende ist ein Sachwert. Der eine bewegt sich und ist abhängig, spannend, Konjunktur rauf, Verkäufe rauf, Disruptionen, Game-Changing, das ist bei Aktien der Fall. Und so würde ich sehen. Also das.
Ja, aber es ist trotzdem ja gestiegen. Jetzt sagst du, die Zinsen sind ja gestiegen. Ich hätte ja beispielsweise nie gedacht, dass die EZB so stark die Zinsen anheben kann. Wir haben ja beim Einlagensatz 4%, in Amerika haben wir sogar 5,5%. Da haben ja alle gesagt, da kollabiert das System schon vorher. Gut, jetzt hat man hintenrum versucht, noch ein bisschen Liquidität in den Markt zu bringen. Das hat irgendwie noch funktioniert. Das System steht ja noch. Und wir haben sogar Rekorde. Was ist denn da? Jetzt kann man ja sagen,
gut, sind ja
wir haben einen Wahlputt in Amerika, könnte man ja sagen. Der Präsident wird dafür sorgen, dass die Aktien in Amerika nicht bis zum Wahltag runtergehen. Das würde ich mal vermuten.
Also ja, wenn
ich
jetzt Präsident wäre, Trump als Präsident würde dafür sorgen, dass es oben weiter steigen, dass es oben bleibt.
Dann haben wir es doch. Oder? Also Aktien ist doch dann gar nicht so schlecht. Ja. Aber was machen wir jetzt in so einem Umfeld? Wir stehen da und denken uns so.
Also Grundsatz ist, du kannst dir es nicht leisten, keine Aktien zu haben.
Okay,
ja? So, also du hast eine hohe Dividendenrendite, du hast, wenn du dir anschaust, eine Münchner Rück, eine Allianz, das sind, ich sag mal, more or less Utilities, wie die früher Energieversorger hattest, bevor das ganze Energiethema anfing. Die machen ordentliches Geschäft, die werden auch mal korrigieren und da musst du dementsprechend kaufen, die erhöhen die Dividende. Das ist so Basisinvestments. Also du solltest die haben, mit was du sicherlich arbeiten muss. Das ist auf der Money-Management-Ebene und das heißt, wenn du gute Aktien hast, dann musst du dir im Prinzip deine Quote anpassen. Also wenn du jetzt so 100% investiert bist und sagst, jetzt ist ein verdammt guter Zeitpunkt, die Volatilität, auch das ist eine ganz gute Kurve, die du übrigens nach meiner Meinung bei uns immer wieder Diskussion, die kannst du ganz schwer messen, weil Volatilität springt so schnell an, dass die Messbarkeit fast nicht da ist.
Das sieht man ja in dem WIX. Heute noch 13 WIX und dann auf einmal 17.
Richtig. Und dann bist du eigentlich schon 21. tot.
Ja, und dann bist du schon tot.
Richtig, genau.
Ja, aber so. Wie willst du das so schnell? So schnell kommst du gar nicht hinterher. Und da gibt es ja diese Modelle, Value-at-Risk-Modelle, wo man an Volatilität macht. Aber wenn die Volatilität erstmal oben ist, der Aktienmarkt schon unten und dann steigt man unten aus, das bringt nichts.
Also
früher hat das gut funktioniert. Irgendwie geht das heute alles schneller.
Geht schneller, weil jeder aus jeder Position
sofort
handeln kann. Also das ist jetzt und die Großen natürlich, die wissen in Teilen, wissen die logischerweise mehr. Das heißt, du musst natürlich auch schauen, was sagt ein Dixon, was sagen die, bla bla bla. So. Ja. Also lange auch hier, dann bist du halt nur mal zu 50% investierst, bekommst du auf dein Festgeld irgendwie 3%, ja. Und ist ja auch nicht ganz so blöd, ja. So. Und dementsprechend kannst du wieder einsteigen oder. Ja.
Also du wärst jetzt ein bisschen vorsichtiger, sagst du, okay, ich wäre jetzt zumindest nicht voll investiert, sondern ich würde jetzt mal ein bisschen abwarten, bis sich das ein bisschen beruhigt oder mehr Klarheit reinkommt.
Ich denke schon, dass wir jetzt, wenn ich jetzt diese Korrektur mir anschaue, ja, im DAX, wenn wir beim DAX bleiben.
Aber noch klein, das ist ja keine
Korrektur, nicht mal Korrektur nennen. So 300, 400 Punkte nach unten. Ich glaube, dass der Zug einfach, ich sag mal, ich würde es eher positiv sehen.
Ja, okay, gut. Jetzt hast du ja auch schon mal eine richtige Hosse erlebt. So ein neuer Markt sein. Da müssen wir ja auch drüber reden, wo du auch deinen Namen Mr. 1000 hergemacht hast. Und vielleicht können wir nochmal die Episode aus dem Leben, um mal den Menschen zu erklären, was damals los war. Wie erinnerst du dich daran? Und du warst jeden Freitag in der Dreisat-Börse. Wir erinnern uns dran, die Menschen erzählen, wie du mit dem Porsche vorgefahren bist. Direkt.
Boxer. Ja.
Was war ein Boxer?
Okay. Ja, Boxer. Ja.
Okay. Und dann davor fuhrst, du hast am Freitag was gesagt und am Montag ist die entsprechende Aktie explodiert. Erklärt diese Zeiten, also das ist unvorstellbar für Menschen, die heute, gut, dass es Kursexplosion bei Aktien gibt, das ist nicht unvorstellbar, aber welche Unternehmen damals teilweise, was passiert ist? Erzähl es vielleicht mal, was da los war.
Ja gut, der Aufbruch kam ja, wie gesagt, wir sind 96 gestartet mit dem Aktionär. Der Aufbruch kam ja aus Amerika, ja, über das Thema Nasdaq. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben damals über die Amazon geschrieben und über Yahoo geschrieben, haben wir festgestellt, US-Handel gab es per se, es war schwer in Deutschland US-Aktien zu handeln, machen wir es sich vor, es war irre teuer. Ist übrigens bei Flatex, glaube ich, nicht so teuer, dort, ohne jetzt Werbung zu machen, aber es war sehr teuer, Aktien zu handeln. Damals hat es auch noch Bankberater gegeben. Also es war eine ganz, ganz andere Zeit. Ja.
Genau,
also
musste hingehen, musste der Bankberater musste da sein. Man hat dann einen Zettel ausgeschrieben und am nächsten Tag wurde das dann gemacht und am übernächsten hat man dann gewusst, zu welchem Kurs.
Genau, so, also es ist schon ein bisschen jetzt übertrieben, aber es ist wirklich so. Ja. Also es war eine Zeit und wir haben dann festgestellt, wir haben über Alfred damals, wir haben über Amazon geschrieben und es konnte keiner was anfangen. Die Kunden haben uns dann angeschrieben und gesagt, hey, ich kann die Aktie hier nicht handeln und so weiter. Dann haben
bitte
wir,
was Neues.
Dann haben wir, nein, das haben wir nicht gemacht. Nee, wir haben dann beim Holger Timm damals, ich weiß nicht, Muscher hieß der, glaube ich, von Muscher, habe ich angerufen in Frankfurt, ob der die Aktie nicht einführen konnte. Er sagte, er führt keine Flussaktien oder so ein. Weiß ich, musste ja ein bisschen lachen. So, hey, pass mal auf, das ist so ein Buch Online-Buchladen mit allem drum und dran. Ja, da haben wir die wirklich in Deutschland
eingeführt. War das nicht Holger Timm?
Ja, genau. Ja, okay, der hatte damals eine Dependance, genau, der Holger, und eine Dependance in Frankfurt. Und so kam dann die Emerson in Deutschland sozusagen an die Börse. Und also das war der Vorläufer. Also der Nasdaq schob ja vor und dann kam eben in Deutschland der
neue Mann. Dann kam Mobilcom, der Schmidt, wir erinnern uns alle noch. 19, da hat man 19 Pfennig für eine Minute Gespräch gehabt. Wenn man sich heute überlegt, 19 Pfennig für ein, und das war Inlandsgespräch. Und da muss man immer so vorwählen, also wirklich auch eine ganz krude Zeit. Und der Mann hat sich dumm und dämlich verdient.
Ja.
Und die Aktie ging nach oben, dann ging es los, neuer Markt, ich glaube 1997 oder so, war das mit Mobilcom oder war das jetzt?
Ja, wir waren 97, 98.
Und dann ging es Wahnsinn.
Es hat aber gedauert. Also es ist der Ware kam ja 99 und war ja dann Anfang 2000.
Tausende von neuen Emissionen. Und die an den Markt kamen und man musste nur eine Idee haben und dann ging
es.
Ich
muss auch fairerweise sagen, es sind noch ein paar übrig geblieben. Es ist nicht so, dass jetzt alles nur schlecht war, was da war. Und du verlierst ja auch in der Nasdaq, verlierst viele Aktien, die einfach dann weg sind. Ja? Ja.
Aber in Deutschland kamen dann halt nicht noch, waren halt die richtig großen, gab es halt.
Keiner wollte das, dass es dann so ausging, aber du konntest es nicht aufhalten,
Aber wie war das dann? Du hast ein bisschen zur Dreisat-Börse gefahren davor oder ich muss es nochmal für mich. Weil es gab dann Menschen, ich habe eine Kollegin, die da gearbeitet hat und die hat dann so, man sah dann schon teilweise, musste ja vorher seine Börsentipps da durchgeben und dann, damit man Grafiken bauen konnte und dann ist teilweise die Aktie schon vorher gestiegen.
Das weiß ich aber nicht.
Ja, gut, weil in der Redaktion schon irgendwie Leute wahrscheinlich irgendwas gemacht haben. Aber das war einfach eine wilde Zeit, ich bin aber noch sprachlos, wenn ich mir diese Zeit überlege.
Ja gut, das war, ich sag mal so, das war wie eine Art Stampede, man muss sich das so vorstellen, wie ein Goldrausch,
Und du hast dann irgendwann gesagt, Morphosis 1000. Ich weiß ja, ich war auch Morphosis-Aktionär, ich bin da auch Aktionär gewesen. Ich glaube, die war damals bei 300 oder so.
Ja.
Sie war bei 300.
Ich glaube, hoch war 400 irgendwas.
Genau, ich bin bei 300 eingestiegen und dann kamst du glücklicherweise, sagtest 1000, das
also
war super.
Also ich sagte 1000,
dann hast du bis 1000, hast du das Ding gekriegt, dann ging es noch bis 400
da
hoch
nichts dafür,
und dann ging es irgendwann wieder runter.
Ja,
also
das haben Aktien manchmal so an sich, Aber es ist jetzt übernommen worden.
Ich hab sie jetzt auch verkauft, genau.
Jetzt muss ich wahrscheinlich immer noch damit leben, aber ich habe da auch kein Problem. Also ich sehe das eher
schmunzelnderweise,
wenn jemand über 1000 sozusagen spricht, ist für mich okay. Ja.
Das ist super, Mr. 1000. Aber das hat dir ja auch so ein bisschen nachgehangen, so ein bisschen auch dein Image, dass du da aufgetreten bist. Du hast ja auch einen eigenen Fonds so ein bisschen. Seitdem macht ihr bei euren Zeitschriften, schreibt ihr immer drunter, diese Aktien halten wir selbst oder diese, das ist ja eine ganz andere Compliance-Geschichte, die man heute hat, die andere Verständnis, die man früher hatte.
Genau.
Hast du da irgendwas draus gelernt, wo du sagst, das machen wir heute völlig anders, weil das einfach nicht mehr...
Ja, wir machen das heute insofern anders, wenn wir Aktien haben. Ja. Wenn wir Aktien haben, das war ja damals, ich sag mal, wir hatten ein Monatsmagazin, wir sind dann auch wöchentlich dadurch umgestiegen zum neuen Markt. Da wusstest du ja more or less nicht, was Sache ist. Ja? Also so, und du hast heute, ist es relativ einfach, du gibst an, welche Aktien hast du. Das wissen die, es gibt bei uns eine Compliance-Thematik, 20 Jahre später oder gab es schon früher, wo du dann sagst, okay, die Aktie habe ich und dann wird es halt angegeben.
Dann schreibt man drunter, die habe ich, da gibt es Interessenkonflikte, jeder weiß das und jeder kann dann selbst entscheiden, macht das oder macht das nicht.
Wenn du heute sagen würdest, ich habe die und die Aktie und du hast die, dann wäre wahrscheinlich das in der Zeit von damals eher ein Versteiger gewesen, weil du gesagt hättest, okay, der hat die Aktie. Ja. Also aber wie gesagt, da gibt es verschiedenste Thematiken und wir halten uns, wir haben uns und wir halten halten uns strikt an die BaFin-Thematiken und jetzt ist das auch überhaupt kein Thema mehr.
Mhm. Du warst ja mal Fondsmanager noch, oder du hast ja selbst mal Aktien gemacht. Wie war denn das dann? Also ich stelle mir das vor, dann ist man ja Master of the Universe, hat gleichzeitig seine Aktien, kann gleichzeitig aber auch irgendwie, wie war denn die Episode? War das irgendwie was, wo du sagst, viele denken ja, oh, jetzt kennt man mich und viele versuchen ja dann eigene Fonds zu machen, so Promi-Fonds, Dirk Müller oder weiß ich nicht was und scheitern dann irgendwie so richtig Fondsmanagement und Bekanntheit, das passt irgendwie. Hat bisher noch nie so richtig gut geklappt. Was hast denn du für Erfahrungen da gemacht?
Ich war ja damals nicht bekannt. Also von der Sache her, wir haben damals im Endeffekt zur Verlängerung, also wenn du heute eine Analyse machst, also wenn du heute einen Artikel schreibst über eine Aktie, ist es ja auch eine kleine Analyse, haben wir quasi auch die Aktie, entweder wir haben die Aktie gekauft, und so, okay, wir haben die, was ja auch vor der ganzen Thematik her, das wussten ja die Leute, es ist ja nicht so okay, genau, ja, und das war im Prinzip für uns in den Anfängen auch mit einer kleinen Refinanzierung, weil du natürlich eben nicht diese Thematik hast, dass du jetzt viele, viele Anzeigen hast und so weiter und so fort.
Und da war der Fonds, aber es hat trotzdem, würdest du das nochmal machen heute, dass du sagst, wir wollen machen zu unserem Mediengeschäft noch ein Fonds-Business dazu? Oder sagst du, nee, das passt irgendwie nicht? Es könnte ja auch ein Learning sein.
Würde nie Sache ausschließen, aber wir haben es heute ist es, wir haben systemische Fonds vor der Sache her, das heißt also, links.
Ihr habt ja so Indizes, habt ihr gemacht, das ist ganz klar. Der Aktionär Indizes,
und die sind fest und wir sagen, da sind 10 Werte drin oder wir haben ein feststehendes System wie den TSI, wo wir klipp und klar sagen, das System arbeitet, da schaut jemand drauf. Und macht mein Sohn und wir haben am TSI, nochmal, das ist eine Sache, aber jetzt dieses klassische Stockpicking, wo du hergehst und sagst, okay, wir suchen jetzt Aktien raus, ich glaube, da ist keine Notwendigkeit mehr, das zu tun, also ja.
Jetzt hast du ja schon, blickst du auf ein langes Börsianerleben zurück, was wären so deine, wenn du jetzt an dein eigenes 20-jähriges Ich nochmal eine Idee mitgeben müsstest, aus der Erfahrung, die du jetzt hast, was würdest du sagen, was würdest du dem 20-jährigen Ich jetzt mitgeben?
Sei nicht zu gierig, Punkt 1. Punkt 2, werde dein Risiko stärker als die Gier ein. Ja? Also ich glaube, dass Angst, und ich habe Angstsituationen in meinem Leben gehabt, also jetzt nicht nur ich sag mal, von der Börsenthematik, sondern auch unternehmerisch, weil wir, wie gesagt, natürlich bist du auch durch Krisen gegangen, da redet ja keiner drüber, aber wenn du heute in der Position beginnst, Angst zu haben, also Hoffnung ist der krankhafte Glaube an den Eintritt des Unmöglichen, muss man auch mal festhalten.
Muss ich schon sagen,
weil du solltest, wenn du, und ich habe das erlebt, dass eben Aktien 60-70% fallen, oder schau dir Corona an, also da ging schon heftig zur Sache, im März, und wenn du dann anfängst, dann du musst es managen, also du musst einfach sagen, ich habe gewisse Stops, ich bin bereit ein gewisses Risiko einzugehen, also du musst Chance und Risiko gegenüberstellen und ich würde dir, ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber das ist halt so die Erfahrung, ich würde mit dem Risiko verdammt nochmal viel höherwertiger umgehen als mit der Chance, weil ich sag mal, diese Gier, und die kriegst du, und es ist ganz normal, die brauchst du auch irgendwo. Mhm. Du brauchst eine Gier, weil ich glaube, ohne Gier, hört sich jetzt ein bisschen brachial
an. Bist du auch kein Unternehmer.
Bist du auch kein, also ein bisschen Durchsetzung, ein bisschen Leidenschaft, Enthusiasmus, das solltest du haben. Aber du solltest, wenn du jetzt auf der Aktienseite, also mit Aktienpositionen, wie immer, du sollst aufpassen, dass dein Risiko, dass du dein Risiko im Griff hast. Ja.
Und das machen die meisten falsch wahrscheinlich. Sie sehen immer nur ihre Chance oder immer nur die Rendite, sehen aber nicht, welches Risiko sie dabei eingegangen sind. Das ist ja klassisches Cathie-Wood-Phänomen, wenn man den Arc Innovation anguckt. Als es nach oben ging, ist sie mit einem high Beta, mit einem hohen Beta einfach doppelt so schnell nach oben.
Auf aber
nach unten eben auch. Ja. Und dann muss man halt gucken, wo das wahre Risiko ist. Jetzt bist du ja selbst auch Unternehmer, da wollen wir ja auch noch was draus lernen. Wie ist denn das in dir gereift? Viele sagen ja auch, ich will lieber Beamter werden, das ist das nettere Leben. Und wir haben ja auch eben schon so ein bisschen Leistung, muss ich lohnen, schon mal angetippt, das Problem. Wie bist denn da...
Ja gut,
hingekommen und was kannst du da jemandem mitgeben?
Wenn man es genau, wir haben es damals ja, so fing es ja an mit dem Thema Buch, mit der Idee zu sagen, kann man mit Büchern, jetzt übertreibe ich mal, kann man mit Büchern in der Zielgruppe Geld verdienen?
Aber was hast du da vorher gemacht?
Ich habe Steuergehilfe gelernt und mittlere Reife Steuergehilfe gelernt, Bilanzbuchhalter in der Weiterbildung gemacht und die anderen Kollegen sind dann zur damaligen Zeit zum Steuerberater geworden und als Steuerberater schaust du halt immer noch hinten und mein Thema war es, ich würde gerne auch vorne schauen. Also ich bin jetzt jemand, der, ich sage jetzt mal so, ich schaue ungern zurück. Also klar, schaust du schon positiv zurück, wenn du deine Kinder, Enkelkinder, ja, da brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Aber du wirst am Ende, schaue ich nach vorne und wie gesagt, was jetzt Investments und verschiedene Sachen ist, ein alter Spruch von mir, schau nie zurück, weil du kannst es eh nicht mehr ändern und es ist nun mal passiert. Schau, dass es nicht passiert, also dass, wenn es einfach nicht gut läuft, dann schau einfach, dass es besser läuft und dass du das verhinderst und schau einfach nach vorne und schau nach oben, schau dir an, ich sag mal, lieber schlecht kopiert als, also lieber schlecht kopiert als, also lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht. Ja, genau. So noch was, ja. Ja.
Gibt es irgendwelche Vorbilder, die du hattest oder irgendwelche Idole, wo du sagtest, oh, das habe ich hingeguckt und das habe ich mir abgeguckt? Oder hast du das dir wirklich eigentlich, du hast den Mangel gesehen, es gibt keine Wirtschaftsbücher in Deutschland, in deutscher Übersetzung, also will ich diesen Mangel, den will ich abstellen, also überlege ich mir, wie kann ich das hier herbringen? Oder hast du auch irgendwelche, hat man da...
Nee, es war schon die Erkenntnis des Mangels. Begriff alle gibt es ja per se nicht, aber ich habe extrem viele Bücher, Börsenbücher gelesen, weil ich habe viele Nebenjobs gehabt und so weiter, musste ja die Familie ernähren und hin und her. Und dann stellst du irgendwann fest, für was brauchst du eigentlich niemanden? Und damals war es halt noch so, dass du, sei es, ob du gekellnert hast oder was auch immer, ja, wenn du heute hergehst und sagst, okay, aber wenn du wenig Geld hast, ja, damals hast du noch Gebühren bezahlt und es anlegst und maximal 10%, 15%, 20%, da musst du schon mal ein bisschen weniger dafür arbeiten, ja. Und das war so die Erkenntnis, du brauchst auch niemanden. Heute ist es eher so, dass du ja im Prinzip einen Markt hast dafür, dass so jeder, der heute ein bisschen was arbeiten will, wird mit offenen Händen und Armen empfangen und wird gesagt, hey, ich gebe dir gleich das Doppelte, was du haben willst, weil ich freue mich, dass du was machen willst. Ich übertreibe es mal ein bisschen, aber das war halt damals anders, ja. Und da kannst du auch nicht arbeitslos oder sonst was sein, weil das hat also nicht in das Arbeiter-Klischee reingepasst, ja. Und also vom Grundsatz her würde ich sagen, mein Vorbild in der Geldanlage ist und bleibt Peter Lynch. Ich kann dir auch sagen, natürlich ist Warren Buffett eine große Nummer, aber du hast vom Ganzen her, von der Überleitung, würde ich jetzt mal sagen, bin ich sicherlich beim Lynch. Ich habe alles gelesen, wir haben Magier der Märkte verlegt und bla bla bla.
Magier, stimmt, aber das ist, der Magier der Märkte ist doch von, wie hieß der denn?
Jack Schwager.
Jack Schwager, genau. Ja. Wenn du jetzt mal von deinen ganzen Büchern, welche Bücher muss man gelesen haben, wenn du sagst, ich bin jetzt, ich meine, ich weiß nicht, jeder kann ja anfangen mit einem ETF-Sparplan, das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, man kann ein Buch verlesen, das ist langweilig, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt ein bisschen mehr verstehen, ein bisschen mehr machen. Welche drei Bücher, würdest du sagen, muss man unbedingt gelesen haben? Weil du hast jetzt ja, wenn du Bücher selbst verlegst, hast du bestimmt eine Ahnung davon.
Ja, du musst Peter Lynch, den ersten, der Börse einen Schritt voraus, musst du gelesen haben. Du solltest dir sicherlich ein Magier der Märkte-Band kaufen. Vom Hagström, für mich vom Gefühl her, ist das Hagström das Buffett-Buch, das ich verlegt habe. Es gibt sicherlich noch viele, viele andere. Also das, was mir jetzt so spontan sagen würde, du kannst auch immer eine gute Urlaubslektüre ist für mich Costolani. Gibt es irgendwie so ein mördermäßiges Taschenbuch mit gefühlten 1000 Seiten und der war natürlich für mich jetzt so ein großer Philosoph, den ich immer wieder gern lese, weil ich schaue da immer wieder rein, weil er einfach für mich jetzt so ein bisschen hohepriesterig war und immer gute Ideen hatte. Ja.
Und jetzt gibt es ja, wenn du so ein Einsteigerbuch haben willst, es gibt ja viele Frauen, die insbesondere sagen, oh, bevor ich nicht ein Buch gelesen habe oder ein Coaching gemacht habe, will ich auch kein Geld anlegen. So, Gibt es so ein Einsteigerbuch, wo du sagst, dass jetzt so ein Costolani ist ja eher schon was für Fortgeschrittene und auch so ein Peter Lynch, würde ich sagen, wenn es um Stockpicking geht, das ist ja auch eher Fortgeschrittene und Warren Buffett, guter Lernmann, Zinseszinseffekt, man fängt besser früh an. Aber wenn ich jetzt mal so ein richtiges, so ein wirklich so für Dummies, die Dummies-Serie, die ist ja in verschiedenen Kategorien, gibt es.
Also ich habe mir verschiedene angeschaut und ich habe leider, muss ich jetzt fairerweise sagen, keins gefunden, wo ich jetzt sagen würde, wir haben sicherlich ein, zwei verlegt in der, aber ich habe jetzt von den Sachen, die ich gelesen habe, ob das jetzt Finanzfluss war, habe ich mal reingelesen, liest du nicht quer, weil ich, wie gesagt,
wenn du nur ein Buch brauchst, dann ist es das ist
von brauchst du nicht. Also
Kehl, das brauchst du nicht.
Nee,
das
brauchst du nicht. Also kann ich dir klipp und klar sagen, das brauchst du nicht. Das ist schon mal was. Also dann liest du den Lynch, nimmst den Urlaub mit. dann erfährst du mal, wie Aktien funktionieren. Dann kaufst du dir, schau dir an, was du für ein Auto fährst und schau dir die Aktie an, schau dir den Kursverlauf an. Geh die Aktie von links oben nach rechts unten, ist schlecht. Geht sie vielleicht von links unten nach rechts oben, ist schon mal besser. Okay. Dann mach so diese Dummies. Aber und wie du schon richtig, wir brauchen nicht diskutieren. Früher war ja Handel als solches, also eine Aktie zu kaufen, ohne Berater per se unmöglich. Ja. Ja, sind wir mal ehrlich, da musstest du schon eine gewisse technische, fast technische Ausbildung. Heute nimmst du eine App runter, auch Klick. Das machst du Klick und los geht's. Ja,
ja. Ja, aber da hast du ja schon gesagt, was man da machen muss, dass man auf sein Risiko achten muss. Jetzt bist du ja, hast du eine Herkunft, du hast ja gesagt Arbeiterkind.
Ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, und du redest ja auch nicht so geschliffen wie so die Elite. Hast du da jemals Probleme gehabt, dass du nicht Teil diesen Stallgeruch hattest? Und so viel? Jetzt hast du ja auch so einen Buchverlag Plassen. Hast du extra noch auch so eine etwas noblere Linie, wo du Schöngeister verlegst und wo andere Menschen. Ist es so ein. Weil da wird man ja reingeboren und das kann man ja nicht selbst werden. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe.
Ist das so ein Ding, was man seinen Lebtag nicht hat? Wo dann die Leute sagen, kann er nicht mal ein richtiges Deutsch reden, er redet doch dieses Fränkische hier und kann er nicht mal das R rausrollen und so weiter. Ist das was, wo du sagst?
Es ist ja am Ende, wirst du sie an ihren Taten erkennen, machen wir es mal so. Und für uns, ich bin ja eher am Arbeiten, würde ich mich eher als introvertiert bezeichnen. Mhm. Also wenn ich jetzt mal hier aus Kulmbach rausgehe, fahre nach Berlin, dann habe ich vollgepackte Termine, freue mich auch, wie gesagt, hier zu sein oder auf einem Gespräch.
Ja.
Und es war am Anfang schwer, da braucht man nicht diskutieren, wenn du mit dem neuen Börsenmagazin anfängst, wenn du jeder belächelt dich und sagst, hey, was willst du aus Kulmbach? Da hast du immer gesagt, aber es gibt auch ein Bloomberg-System in Kulmbach. Ja. Stimmt, also die haben es geschafft, uns nach Kulmbach. Ich habe übrigens Bloomberg auch verlegt, also nochmal an der, oder wir haben das verlegt. Und das hast du nimmer, weil du bist dann irgendwie, logischerweise wirst du älter und du sagst, okay, wir haben unsere Sachen bewiesen, wir haben am Ende des Tages dann den Finanzenverlag gekauft, die FlatEx hat ihre Entwicklung beispielsweise genommen, wir haben eine Beteiligungsgesellschaft mit der Heliad in Frankfurt und wo wir Later Stage Investments machen. Also das ist alles okay. Es war alles in Ordnung. Klar, würdest da mal ein bisschen außerhalb Franks vielleicht, aber ganz ehrlich, ist mir egal. Ja.
Ist dir wirklich egal? Also du brauchst keine Yacht, du musst nicht nicht in Davos und mit allen, mit den Großen. Das musst du nicht?
Nee.
Aber jetzt schmerzt das auch nicht?
Nö.
Man hat ja eigentlich Geld, aber irgendwie ist man trotzdem nicht, das ist ja...
Ja, aber Geld, Wert und Geld ist ja ein bisschen Difference, also würde ich auch nochmal sagen. Ja. So. Und schmerzt nicht. Also ich freue mich, wenn ich irgendwie mit meiner Frau unterwegs bin, wenn ich mir die Kinder unterwegs bin, das ist für mich absolut okay. Finde ich gut. Ist besser. Also ich bin jetzt nicht der, ich sage es mal vorsichtig, Empfangsgeher. Ja.
Mhm. Ja. Boah, jetzt könntest du hier noch im Verlag, ich glaube Finanzen.net steht zum Verkauf. Hast du mal drüber nachgedacht?
Ja.
Und? Machst du ein Angebot? Du siehst ja heute Abend Matthias Döpfner. Dann kannst du ihm ja gleich direkt auf der Bühne ein Angebot machen. Sagst du, Matthias, ich weiß nicht, wie die an. Ich glaube, 200 Millionen wollten wir haben.
250 wird konvertiert.
250 wird konvertiert.
Also laut.
Würdest du das bezahlen?
Nee.
Das wäre dir zu viel?
Nee, ja.
Okay.
Ja. Überlege ich, weil 62, ich hab, glaube ich, genug gearbeitet, ja. Also
nochmal Leverage mit 62, das wäre nochmal so richtig mit.
Aber es gibt, wie gesagt, es gibt sicherlich andere, ne? Ich meine, wenn du heute eine FlatEx beispielsweise siehst, ja, als solches, ich sag mal so, die müssten sich sowas anschauen, ja.
Die müssen,
also gesagt,
stimmt.
Ich habe das gelesen mit den 250 das Millionen. Nee, also um Gottes Willen, ja. Also da habe ich gewusst, das wäre für meine Mannschaft zu viel Arbeit, das wäre für mich zu teuer, zu viel Geld. Würde ich auch in so ein Risiko, um Gottes Willen. Aber
die haben eine super SEO gemacht. Wenn du Deutsche Telekom eingibst, dann siehst du nicht unbedingt über Deutsche Telekom als Unternehmen oben, sondern Kurs Deutsche Telekom bei Finanzen.net. Also man denkt sich so, Wahnsinn.
Muss ich auch ehrlich sagen. Ja,
haben sie wirklich gut gemacht.
Nein, muss, Hut ab. Ja, muss auch wirklich sagen, wenn du dir anschaust, ich glaube, Richthofen ist da im Ding. Wenn du dir anschaust, dass zum Beispiel der Zero Broker, da kannst du mal ein bisschen was abschauen, ja. Also ich glaube, dass sie auch richtig gut wachsen und so. Aber wie gesagt, also für uns, ich habe das mit FlatEx, mit dem Chairman und auch mit Frank und Co. Ja. Ich sage, Mensch, da werden Übernahmen, also es werden Sachen, also ich glaube, im Neo-Broker-Bereich wird einiges passieren, weil es rentiert sich einfach nicht. Sind wir ganz ehrlich, wenn du heute für mich unter 5 Millionen, eigentlich sind es unter 10 Millionen Trades im Jahr machst, kannst du eigentlich das Geschäft einstellen. Ja.
Also würdest du Just Trade kaufen? Oder was wollen wir ein bisschen was kaufen? Was würdest du kaufen? Wo sozusagen ja, also wenn du jetzt da, nehmen wir an, du wärst jetzt, gut, du bist nicht der CEO, wenn du eine Idee hättest, was würdest du denn empfehlen, wo du zukaufen würdest?
Ich jetzt?
Ja, ja.
Gut, ich bin also als FlatEx oder als Börse Medien?
Ja.
FlatEx, vielleicht schauen sie sich das auch an, ich weiß es nicht. Also, ja. So eine Finanzen beispielsweise, wäre, wenn du dir anschaust, eine OnVista ist ja bei der Commerzbank nicht verkaufbar. Ja, aber die Webseite scheint ja anscheinend...
Die Webseite ist super.
Ja, super, ja, wahnsinnig viel Kunden zu bringen. Ja. Und wenn du einen Kunden und gute, es geht ja nicht darum, dass du viel Kunden kriegst, du musst ja immer schauen, hast du einen qualitativ guten Kunden?
Ich habe
Transaktion bringt Geld. Ne?
Oder du sagst Lifetime Value und du sagst, der wird anfangen mit Sparen, ETF-Sparplan wird immer größer.
Verdienst du nichts. Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich mal ein Produkt machen, ohne Witz. Ich würde einen ETF machen, um die alle ein bisschen zu ärgern, ohne Gebühren. Ja. Also ich würde einfach zum Handel. Ich würde sagen, es ist ein ETF, der erste ETF. Und wenn wir was machen, spenden wir es, keine Ahnung wohin. Ja. Aber ich würde einen ETF machen, ohne Gebühren. Oder ich würde einen ETF machen, goldgedeckt. Ich würde irgendwie sowas mal machen, was innovativ ist. Weil wir haben 3 Millionen Kunden. Ja. Warum sollen wir ein eigenes Produkt machen? Wieso soll das nicht gehen? Warum sollten wir einen eigenen ETF auflegen? Brauchst du vielleicht 7 Millionen oder 6 Millionen? Die FlatEx hat meines Wissens so viel Geld, dass sie Aktien zurückkaufen und keine Ahnung, was sie alles wollen.
MSCI World ETF oder sowas?
MSCI wäre für mich nicht der richtige Index, aber ich würd so einen Index machen.
Was würdest du machen? Sag mal, wir können
ein bisschen kreativ werden. Ja, MSCI ist mir zu träge. Ich würd irgendwie so erst ein deutsches Produkt machen, wo die Leute, weil die handeln ja alle DAX. Die Optionsscheinleute handeln DAX. Die ETF wird DAX gemacht. Nee, erstmal für jedes
guckst,
Land.
Wenn du jetzt mal, Land. Nee, wenn du jetzt mal guckst bei den Scalables oder Trade Republics, die handeln alle US-Aktien. Die ganzen neuen.
Wenn du jetzt, das eine, mein Lebensding so, du hast die Hälfte deutsche Aktien und die Hälfte US-Aktien. Okay. Also du hast Hälfte national und die Hälfte international. Ja. Du hast die US-Aktien. Okay. Vielleicht macht man auch mal einen Mix. Wir haben ja so, du könntest ein TSI, du könntest sagen, wir haben relative Stärke oder wir haben ein anderes System.
Ach, so was ist man, so nach technischen Gesichtspunkten.
Ja, oder, nein, nicht unbedingt, aber also auf jeden Fall irgendwas, wo ich sage, wir haben Systemisches oder wir machen gleitenden, ganz ehrlich, du magst so einen blöden gleitenden Durchschnitt. Ja, so ein einfaches gleitender Durchschnitt, 200, wenn er runterfällt,
dann verkaufen wir, wenn es wieder hochgeht, drüber.
Oder vielleicht ist deine Performance, oder du magst es seasonal, oder du unterlegst den mit Gold, oder sagst, wir unterlegen mal einen DAX mit dem Gold, oder mit irgendwas, was halt irgendwie
anders ist. Du machst es seasonal und sagst, wenn wir rausgehen, sell in May bis zum Beispiel, Dinges, machst du Gold.
Zum Beispiel, ja.
Das wäre auch eine Idee.
Oder du machst einen Short auf dem ETF, machst du irgendwas. Du musst jetzt das Rad jetzt nicht gleich neu erfinden, aber halt ein Produkt. Okay. Wenn ich jetzt einen reinen ETF-Produkt machen würde, ich weiß, es hört sich total schräg an, aber bei der FlatEx geht es um den Handel. Ja? Mhm. Und es geht so, warum sollen wir haben damals Morgan Stanley hat mit uns in Deutschland angefangen und das hat nach meiner Meinung ganz gut funktioniert. Mhm. Ich kenne ja die Leute alle und so weiter. Und wenn du jetzt mal hergehst und würdest sagen, hey, wir haben einen neuen ETF, der vielleicht gar nichts kostet. Also kostet jetzt verdienen wir nichts, aber wir können sagen, wenn du den ETF bei uns handeln willst, mach ein Konto auf. Dann würden wir über den Handel verdienen. Oder wir würden den Handel günstiger machen. Ja. Aber nochmal, es ist ja nicht mein Job. Also ich bin ja nicht, gibt bei der FlatEx so viele schlaue Leute und so viel, ja, also ich glaube, dass da, aber das wären so Gedanken von mir, wenn ich heute sagen würde, wie belebe ich den Handel, ja, oder wie bringe ich die haben garantiert bei den Brokern, also früher, als ich bei der FlatEx noch im Aufsichtsrat war, da haben wir immer das Thema gehabt, es gibt viele Leute, die einfach Depotleichen sind. Und warum sind die Depotleichen? Weil sie einfach nicht wissen, was sie handeln sollen. Und das verstehe ich auch. Das verstehe ich. Ja. Also warum sollst du den Leuten jetzt sagen, Mensch, wir kaufen heute mal, ohne zu beraten natürlich, wir kaufen heute mal eine Allianz, da kriegst du 5% Dividende, schau, die Aktie wächst, der Kurs geht von links nach rechts oben und bla bla bla. Jetzt ist da ein bisschen eine Geschichte dazu. Ich habe mich in New York mit Jungs unterhalten, die machen das fantastisch gut, diese Mobi-Leute, Mobico, die gehen halt wieder anders an das Thema ran, schon ein bisschen, aber ich finde, solche Sachen, man muss halt anders rangehen. Also ich glaube, man vermisst schon den Berater in Deutschland. Also für mich, ich bin ja so ein bisschen oldschool. Ich glaube, da gibt es ganz gute Ansätze. Ja.
Und dann, das muss ja dann vielleicht schnell ein Kostenproblem, wenn ich jetzt schon wieder berate. Also
du hast eine KI. Du hast ja heute alle Systeme. Okay. Also ich glaube,
du hättest den FlatEx-Assistenten, der dann irgendwie ausgibt heute.
Das wäre die nächste Stufe, ja. Ja, okay. Könnte ich mir durchaus. Ob jetzt FlatEx der richtige Brand dafür ist, mag ich bezweifeln, aber das wäre für mich, mich ist der Broker, um es kurz zu machen, der Broker per se, ja, der klassische Broker ist ein Utility. Also du musst einfach saubere Abwicklung machen, das schaffen die, ich sag mal, da haben manche, ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus, da haben manche gut damit zu tun, eine saubere Abwicklung zu machen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich handle auch bei Trade Republic.
Ja.
Also ich kann dir jetzt nicht sagen, zu welchem Kurs ich jetzt definitiv eingeloggt habe. Ich meine, ich habe da so ein kleines Konto.
Ja.
Und
hast du auch die Karte da, diese ja, ja. Poster-Karte?
Ich habe nicht die Metall bestellt. Ich habe alles von Trade Republic. Doch, ich finde
die gut. Du hast aber die coole Karte, wo du die
reinguckst. Nein, ich habe nicht die Metallkarte.
Ich habe
nur Plastik. Ich habe was versehen. Ich habe meine Lesebrille nicht aufgehört, die falsche. Ja, aber es ist so, mein Gott, 50 Euro gespart, ja? Ja, sehen.
Komm. Nee, es gab so eine Aktion in Berlin, das haben die gelabelt als Demonstration für die Aktienkultur. Und da gab es dann, konnte man mit QR-Code und dann gab es das und dann gab es die Karte. Und deswegen habe ich diese wunderbare Karte auch.
Hast du? Metall?
Ja, die ist richtig schwer.
Das ist die Metallkarte?
Das ist die richtige, ja, mit Spiegel.
50 Euro gespart.
Ja, habe ich gespart.
Sehr gut,
ja,
das ist gut, Wahnsinn.
Ja, aber ich finde es cool.
Ich habe nur zu Plastik geschafft.
Aber ich bin ein großer Anhänger von Trade Republic und von Scalable noch. Und dann mehr habe ich, Deutsche Bank habe ich noch aus alten Zeiten, weil die mir bei der Deutschen Telekom damals einen Kugelschreiber bei den Börsen
angeschenkt haben. Also ich würde dich überzeugen, ein Flatex-Konto zu machen.
Meinst du? Gib mir drei gute Gründe.
Sprechen wir uns in 2 Monaten
okay,
oder
3. Gut, dann machen wir das.
Vielleicht,
aber ja. Jetzt wollen wir natürlich zum Schluss noch wissen, Aktienkultur Deutschland. Ihr habt ja alle Aktienmagazine. Du kannst ja so ein bisschen an den Auflagenzahlen wahrscheinlich sehen, wie so die Aktienkultur in Deutschland ist. Ob vielleicht, wir haben ja vorhin schon, du hast ja gesagt, die politische Kultur ist jetzt nicht unbedingt dazu angetan, dass man Leistung gibt, dass wir auf Kosten der vergangenen Generationen leben und so weiter. Und jetzt ja die Frage, vielleicht schaffen wir ja, die Aktienkultur nach vorne zu bringen. Kannst du das irgendwie sehen an den Auflagenzahlen, an deinen Zeitschriften, an deinen Sachen?
Du bekommst schon einen, ich drücke es mal so aus, ja. Du hast an den Zeitschriften merkst du das weniger, weil natürlich viele junge Leute, die kommen über Trade Republic, die haben im Corona ist ja die ganze Wettgemeinde sozusagen, die ist ja auch, darf man auch nicht vergessen, also als keine Wetten mehr stattfinden konnten, sind ja dann rüber, haben Aktien gehandelt und so weiter. Es ist ja, gibt's ja gewisse Nähen, machen wir uns nichts vor, ja. So ist
die
so,
Wettgemeinde.
Ja.
Genau. Da konnte man keine Fußballwetten mehr machen.
Richtig, also haben wir Aktien gezockt.
Aber dann passt es doch, dass die Fußball gesponsert haben, Borussia Mönchengladbach.
Ja, da haben wir aber das falsche Produkt, sind wir vorher abgekommen. Das ist eigentlich eher so ein Produkt für CFDs, also das heißt für wir sehr stark, ich sage jetzt mal, wettspielige, roulettige Thematik. Ja. Also für uns, wir haben da, wie du richtig gesagt hast, wir haben da einen riesen Streuverlust, den du...
Und den habt ihr jetzt, also macht ihr bald nicht mehr?
Was ich höre, nee.
Bis wann läuft
es? Ich glaube, nächstes Jahr, nächste Saison läuft es aus. Ich glaube, Ende der Saison sogar. Ich weiß es aber nicht, muss ich fairerweise sagen, ja.
Okay, gut. Ja. Okay, dann sind wir...
Ja. Ich war nur einmal in Gladbach, ja. Leider.
Oh Mann. Ja. Na gut, da waren die hässliche Stadt, sind wir irgendwie abgekommen. Nee. Okay. Genau, und du bist ja direkt ins Stadion gefahren und musstest am Hauptbahnhof ankommen. Aber wenn du am Hauptbahnhof... Wunderbar. Also gut, egal. Aber wir waren jetzt bei Aktienkultur, du hast Zeitschriften gesagt, Wettgemeinde und das merkst du nicht sofort, weil die Leute ja nicht wahrscheinlich abonnieren und deabonnieren, sondern das ist ja irgendwie ein anderes... Aber vielleicht haben die vielleicht der Aktionär, habt ihr viele Online-Abos?
Ja, klar.
Wie viel ist denn, mir fällt auf, dass ihr die nicht mehr distribuiert, die Zeitschrift in den normalen Läden. Früher gab es die immer so, wenn ich beim Netto an der Kasse gestanden habe, konnte ich immer mal so ein bisschen noch einen Blick drauf, ich habe es immer geliebt und ihr habt immer so eine knallige Zeile vorne und wieder 1000. Und ich dachte, wenn ich mir 10-mal den Aktionär kaufe, dann habe ich es geschafft, bin durch und muss nie mehr arbeiten.
Jetzt sitzt es immer noch da, ne?
Ja, also, und jetzt gibt's habe ich sie nicht mehr. Das ist ja das Blöde. Ja. Jetzt gibt es diese ganze...
Ja, du kannst sie... im Abo gibt es die noch Print, also um es kurz
zu sagen. Ich habe die als E-Paper schon mal gehabt. Das fand ich ganz, ganz gut.
Im E-Paper kannst du sie normal kaufen. Ja. Das ist... wir haben natürlich im Markt wahnsinnige Veränderungen.
Ja.
Im Endeffekt ist der Kiosk oder der klassische Markt, wo du dann Einzelverkauf machst, ist natürlich, hat hohe Streuverluste. Das heißt, du hast 60-70 Prozent Emission. Ja. Lassen wir jetzt mal den CO2-Thematik weg, wie viel Papier wir da verschwenden mit der ganzen Thematik. Aber das Entscheidende ist für uns natürlich, wir kennen in dem kleinen Markt, weil in Deutschland reden wir, ich sage jetzt mal, zwischen 50 bis 100.000 Menschen, die für uns in Frage kommen, die bereit sind, 7,80 Euro oder 6,30 Euro oder wie auch immer für ein Heft zu kaufen. Es sind weniger, muss ich dazu sagen. Also es sind viel mehr am Ende. Nochmal. Ja. Es sind, also die jetzt so viel Geld ausgeben. Es sind natürlich am Ende sind es viel mehr, die jetzt ab und an eine Aktie kaufen und die jetzt einen Fonds kaufen oder einen ETF kaufen und so weiter. Aber vom Grundsatz her würde ich sagen, unsere Klientel bewegt sich dort. Und
stimmt die aus oder kommt die auch nach?
Nee, die kommen nach. Die kommen nach. Also das ist unstrittig. Du musst aber auch dazu sagen, du brauchst natürlich schon ein bisschen Geld, wenn du heute in Aktien investierst. Und du hast natürlich auch, sind wir mal ehrlich, du gründest eine Familie, Familie, du kaufst ein Auto, du fährst in Urlaub. Mhm. Das ist auch ganz normal und es ist halt leider Gottes das Leben, dass du in der Regel, je älter du wirst, hast immer ein bisschen mehr Geld, hast. Und,
ja, aber es ist besser, eigentlich, wenn man früh anfängt, weil man dann den Zeitfaktor, und Warren Buffett ist ja nur so reich, weil er so alt geworden ist und nicht jeder hat die Gabe, so alt zu werden.
Ja.
Und den Zinseszinseffekt zu erleben. Okay, aber irgendwann kriegt ihr sie alle.
Ja.
Also es ist nicht so, wenn die aussterben, dass sie nie wiederkommen, sondern das ist...
Nein, okay. Du brauchst aber für eine gute Aktienanlage, du kriegst vernünftige Dividenden. Mhm. Also in 10 Jahren kannst du schon einiges erreichen und du musst jetzt nicht diesen langen Weg, ich sag mal, nach 30 Jahren geben. Ich denke, es gibt Cost-Averaging-Effekte. Ja. Also du kannst da schon einiges tun. Mhm. Also du solltest aber halt mal anfangen. Du solltest anfangen, dich selbst um dein Geld zu kümmern. Deswegen musst du jetzt keine Aktionär kaufen, aber du kannst mal sagen, hey, es fängt schon damit an, Lynch, welches Auto fahre ich, was finde ich gut, ich schaue mir mal die Aktie an, was für ein Handy habe ich.
Wenn ich jetzt nur Fahrrad fahre, was tue ich?
Vielleicht gibt es Fahrradmarken.
Nee, sind alle Mifa, das war so eine alte so eine Ostaktie. Nein, das war so eine alte Ostaktie, das war nur eine Fahrradaktie.
Warum
auch
eine Börse?
Ja, aber...
Gibt es nicht mehr?
Nee, schade.
Okay.
Und wenn du jetzt dein Zeitschriftenuniversum anguckst, für wen würdest du was empfehlen? Das hast du ja ganz verschiedene Sachen. Kannst du noch irgendwie so, gut, alles sind deine liebsten Kinder, das ist mir klar, gibt es so ein allerliebstes Kind, wo so ein Herz besonders schlägt?
Nee, ist der Aktionär immer, klar.
Ja, klar, also das ist ja dein eigenes
Ding, was du gegründet hast. Das würde ich ganz klar sehen, ja.
Und die anderen, für wen ist was? Gibt es so Abstufungen?
Nee, gibt es eigentlich nicht. Also du hast, die Euro ist ein Monatsmagazin, wo jetzt eher in Richtung Finanztipp geht. Das heißt, da geht es um Versicherungen, da geht es um Tests, da geht es um Fonds.
Ja, die hat ja irgendwie nicht so richtig den Fokus. Man wusste nicht so richtig, wofür steht die. War die für Mittelständler, dann war sie mal für das, dann war sie mal für jenen, dann war sie mal für politischer. Jetzt sagst du, jetzt ist sie nutzwertiger geworden. Okay.
Genau, gut. Also das, also
welche Versicherungen
ein Monatsheft entstand ja aus der DM, ging das ja dann dementsprechend. Finanzen war dann vorher, dann kam die, hat man die DM dazu gekauft und jetzt das Thema. Und die Börse Online ist natürlich das Urgestein 1987 sozusagen herausgekommen und da findest du halt, ich sag mal, eher ein bisschen Schwerpunkt Deutschland. Aber wie gesagt, wir haben natürlich, auch das brauchst du, ist eine ganz klare Sache, du hast die Hälfte USA und die Hälfte hast du nationale Aktien. Das heißt, also das ist so der Grundtenor von der Sache, der musst du gerecht
werden. Und dann gibt es noch Euro am Sonntag, die war ja früher sogar hier bei Springer.
Euro am Sonntag ist jetzt eine Wochenzeitung, die, ich sage jetzt mal vorsichtig, eher so diese Woche rückblickend passieren lässt und dann natürlich auch die Woche vorausschaut. Also mehr neutraliger, mehr weniger empfehlender, sondern...
Also wer gute Ideen braucht, wird den Aktionär nehmen und da ist auch keine Idee unter 1000%. Nein, nicht gar. Ja gut, wir kennen das ja bei uns auch. Manchmal muss man halt ein bisschen das Publikum wieder gelockt
werden. Du hast jede Woche als Chefredakteur mit deinen Redakteuren die Herausforderung zu sagen, wir müssen was Neues bringen, machen wir uns nichts vor. Wir können am Ende des Tages nur nach bestem Wissen und Gewissen Ideengeber sein, weil du kannst nicht für 7,80 Euro einen 1000%er Tipp geben, weil den würde ich wahrscheinlich vorher abfangen. Ich übertreibe es mal ein bisschen.
Wie muss man sich das vorstellen? Greifst du da manchmal auch ein und sagst, Mann, ich habe auch mal eine gute Idee? Oder bist du eher so der Patriarch, der über allem dann schwebt und der alles so ein bisschen gutmütig? Also wie aktiv bist du noch dabei bei den
ganzen? Ich bin schon aktiv. Ich bin ja Vorstandsvorsitzender nach wie vor. Aber
unser Vorstandsvorsitzender würde jetzt nicht hier eingreifen in den Podcast. Ich könnte einladen, wenn ich will. Wir können
Das mache ich auch nicht. Das mache ich nicht.
Aber
da hat ja viel zu tun. Okay, überleg mal, wenn ich jetzt allen Leuten, wir reden natürlich schon darüber, was jetzt für neue Trends kommen, was möglicherweise triffst du bei uns. Ich meine, wir haben jetzt nicht so ein großes Gebäude wie hier, aber du triffst natürlich schon die Leute eher. Also wo du mal sprichst und Kaffee trinkst, sagst, Mensch, wie schaut es mit dem Gold aus, neues hochgemacht, triffst den Bitcoin-Mann und so weiter und so fort. Das magst du schon, klar, das ist ja mein Leben.
Also, das ist mein Leben. Und holst du auch gute Ideen ab? Sagst du, Adolf, komm, hast du nochmal? Alfred, Entschuldigung.
Alfred, wir unterhalten uns viel, und er hat sein eigenes Ding und so weiter und so fort.
Sag mal so ein paar Sachen, die überhaupt nicht gut gelaufen sind, damit wir zum Schluss auch noch ein paar negative Sachen haben. Ja. Du hattest auch mal so einen Nano-Start oder irgendwelche komischen Nano-Dinger, wo wir alle gedacht haben, ich hab ein Hemd und das ist immer gebügelt. Das fand ich immer super. So Material. Aber dieser Trend hat man nie wieder was von gehört. Und ist irgendwo runtergekommen.
Das heißt jetzt Coreo, glaube ich. Ja. Also wir haben die dann damals verkauft.
Aber dieser Trend Nano ist auch nicht, das war jetzt nicht das Beste.
Das weiß ich nicht. Also es sind auf jeden Fall keine Nano-Beteiligungen drin. Okay, also ich habe heute noch ein paar Aktien davon. Aber ich kann dir, also es gibt logischerweise auch Sachen, die nicht funktioniert haben. Ne?
Ja. Mhm. Was, hast du einen richtigen Flop? So richtig, wo du sagst, oh Mann, das ist immer noch, schmerzt mich noch?
Ja, das deutsche Anlegerfernsehen damals, wo ich sehr viel dran gearbeitet habe. Ja,
das war zu teuer, diese Satellitenübertragung.
Wir haben ja noch bis, glaube ich, letztes Jahr für WeltTV von der Börse rübergemacht und so weiter. Und das war sehr schmerzhaft, weil es sehr viel Arbeit war, weil wir, ich sag mal, wenn wir Radio gemacht hätten im Nachhinein, also wir hätten dieses Bewegtbild weggelassen, hätten Radio gemacht, hätten wir viel mehr Chancen gehabt, aus einem einfachen Grund, weil du erreichst da nicht die Leute, gerade jetzt die Businessleute sind eher mal unterwegs und dann können sie nur Radio hören, wenn du Auto fährst.
Also hat die FAZ mal versucht, hat auch nicht funktioniert. FAZ Business Radio gab es mal hier in Berlin. Das war auch nichts.
Ich sag nur, wenn ich jetzt hätte ich das Bewegtbild rausgenommen, hätte es andere reingenommen. Ja.
Okay, aber das war jetzt die Business-Entscheidung. Hast du irgendwelche Aktien, wo du noch dran denkst, wo du denkst, oh Mann, ist irgendwie eine, wo du
ich schaue nie zurück, ja. Es gibt Sachen, die sind verdammt gut gelaufen. Ja. Ob es jetzt eine Nvidia war, ob es eine Tesla war. Es gibt Sachen, die einfach schlecht gelaufen sind und die vergisst du dann einfach.
Und wie oft guckst du in dein Depot?
Ich schaue schon täglich in mein Depot. Also manchmal alle 2-3 Tage und ich habe ja 1-2 Mitarbeiter, also ich schaue mir das schon an, ja. Okay, aber jetzt ist jetzt, ich habe auch, ich habe einen Bison, ich habe einen Trade Republic und ich habe verschiedene Sachen, ja. Also, aber rein auch aus der Sache für mich, um da mitzumachen, um zu sehen, wie funktioniert das. Ich finde übrigens das neue Update von Trade Republic fand ich jetzt nicht so gut, aber das ist ein anderes Thema.
Ja,
allerdings haben die einen geilen Vorstand, muss man dazu sagen, ja.
Der Christian.
Ja.
Hast du auch persönlich, spricht er auch untereinander? Spricht er gar nicht? Hast du noch nie gesprochen?
Nee, noch nie.
Okay.
Nee.
Auch nicht mit dem Erik von Scalable?
Doch, mit dem haben wir schon gesprochen.
Okay, ja, und?
Schon gesprochen.
Der hat auch kein Krypto, der hat auch nur dieses Pseudo-Krypto.
Okay.
Der hat der macht das auch mit diesen, aber das reicht denen ja auch.
Ey, wir haben schon mal gesprochen, ja.
Ja. Okay.
Ja.
Dann,
aber wie gesagt,
allerletzte Frage, wenn du morgens aufstehst, was guckst du als erstes? Also jetzt, gut, du sagst vielleicht deiner Frau guten Morgen, da weiß ich nicht, was auch immer passiert.
Auf jeden Fall.
Wenn du jetzt die erste Webseite, auch die erste Information, die du machst, was ist die Sache, die du aufmachst, wo du sagst, das gibt mir da sehe ich, was passiert?
Gut, wir haben ja eine eigene Börsen-App, der Aktionär, die ist für mich schon spannend.
Die machst du morgens auf als
die
erstes?
Die mache ich auf, ja. Warum auch zum Leidwesen der Entwickler, ja. Da arbeiten wir auch dran und ich sage, Mensch, warum haben wir dieses nicht? Wir haben jetzt eigene Channels reingebaut, also unser Frank Teller ist da wirklich ein Hoch-Ding. Und der kriegt dann auch schon von mir mal eine Mail oder so und dann, ich schaue da rein und sage, pass auf, wir haben jetzt auch wunderbare Kanäle drin, wir haben quasi SMS abgelöst durch eine eigene WhatsApp, ja. Und das mache ich auf und wir haben den ganzen News-Feed drin und so weiter. Und dann gehst du halt weiter, dann schaust du, wie gesagt, die Börsenzeitung kannst du ja am Vorabend schon lesen, schaue ich mir nach wie vor digital an.
Börsenzeitung noch, okay.
Ja, ich finde, muss ich wirklich sagen, Börsenzeitung macht dann natürlich ein Handelsblatt, ist auch außer Frage. Und das spulst du dann runter und dann kommt halt dann, ich höre in deinen Podcast übrigens rein, finde ich gut. Ist natürlich lange, muss man auch fairerweise dazu sagen.
Aber es gibt doch alles aber Aktien täglich. Das gibt es auch. Das ist nur 20 Minuten. Aber das, was wir hier veranstalten, wo du jetzt ja hier für den Defi da bist.
Nee, aber das ist in der Tat so mein Ablauf. Aber es ist in der Tat so, ich lese zuerst. Also weil ich bin auch ein Frühaufsteher. Ja. Also 5 Uhr Club würde ich durchaus grüßen lassen. Ja, also einen Touch vorher. Und so fange ich dann an, ja. Und dann schaust du natürlich auch logischerweise, du hast die CNBC machen auch eine verdammt gute Entwicklung, ja, das ist so. Ja.
Und Politik hast du irgendwie, bist du da irgendwie aktiv oder sonst was?
Nee.
Du sagst ja häufig deine Meinung dazu.
Ja klar. Aber nochmal, die Meinung repräsentiert
den Unternehmer Förtsch.
Den Unternehmer Förtsch. Die Meinung repräsentiert die Leute, die unser Heft lesen.
Ja.
Also man muss ja immer aufpassen, weil ich würde jetzt, ich sag mal, eine Erweiterung der Politik ist jetzt, für mich ist es einfach so, also, wenn es nach mir gehen würde, müsste man jetzt die alten Thematiken Aktien steuerfrei. Ich finde jetzt, wenn man es jetzt mal genau nimmt, die Besteuerung von Aktien ist eigentlich eher günstig, ja, das passt, aber diese Steuerfreiheit, wenn du länger hältst, die würde ich wieder einführen, weil dadurch würdest du auch Leute längerfristig in das Thema reinbringen.
Zinseszinseffekt und die ganze Sache, genau, bist du nicht immer jedes Jahr weg.
Genau, wo du dann immer wieder rauf, runter, raus und so weiter und so fort. Also das würde ich schon machen, ja. Es gibt da ein paar Effekte. Und politisch, sind wir ehrlich, also kann man sich nicht anschauen, ja. Verstehe auch nicht, warum eine FDP nicht schon längst die Reißleine gezogen hat. Und wir brauchen nicht drüber diskutieren. Wenn du heute Unternehmer bist, kannst du sowas nicht für gut halten. Ja, du kannst auch nicht diese Belastungen der Menschen akzeptieren, die jeden Tag zur Arbeit fahren, die jeden Tag, wie gesagt, ihre Kinder zur Schule oder in den Kindergarten oder keine Ahnung, wohin bringen und noch arbeiten. Also ich denke, dass Leute für mich so gefühlt unter 1500 Euro netto arbeiten in Deutschland immer weniger Leute. Ich drücke es mal ein bisschen vorsichtig aus, ja, weil Bürgergeld drückt hoch und so weiter. Und irgendwann, ja, und also Politik ist für mich jetzt nicht eine Sache von Farben oder wie auch immer. Politik
so
ist
gut oder schlecht.
Ja, ja.
Okay.
Ja.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Gut, jetzt haben wir immer noch die Vermögenssteuer, da wärst du natürlich auch kein Fan von. Ist da. Das haben wir.
Würde ich jetzt,
wir haben ja, aber jetzt würdest du wieder das oben, wenn du einen Wunsch hättest, König von Deutschland, und du könntest eine Sache umgestalten, sondern sind wir auch wirklich durch. Sag mir eine Sache, wo du sagen würdest, jetzt, ich bin König von Deutschland und ich darf diese eine Sache machen.
Ich würde in der Tat die Politik etwas regulieren in sich, die uns reguliert.
Also heißt, du würdest den Staat deregulieren, etwas kleiner
den Staat
machen.
Würde ich deutlich, um es deutlich zu sagen, ich würde den Staat deutlich verringern, indem ich ihm einfach weniger Geld gebe, ja. Und würde mehr privatisieren. Also das heißt, das hätte zur Folge weniger Geld für den Staat. Am Ende musst du privatisieren, schau dir die Bahn an. Es wird never ever funktionieren, auch wenn wir noch 50 Milliarden, ja, aber es ist so. Ja. Mhm. Es funktioniert ja nicht. Also das heißt, es kostet uns Geld, es kostet uns Steuern und es funktioniert nicht. Und ich glaube einfach, dass es Leute gibt in der freien Wirtschaft, die es einfach besser machen, die einen anderen Anspruch haben. Ich glaube, die gibt es noch in Deutschland und gibt denen einfach eine Chance. Punkt.
Das ist doch jetzt was hoffnungsvoll, obwohl du eben schon Hoffnung so denunziert hast, das wäre. Was hast du gesagt, was Hoffnung wäre?
Der krankhafte Glaube an den Eintritt des Unmöglichen.
Aber wir wollen ja trotzdem hoffen,
nein,
dass es mit Deutschland
absolut
wieder aufwärts geht.
Ich bin
geht.
Ja also hier, ich zahle ja auch Steuern. Es ist ja nicht so, dass ich sage, es sind ja viele raus aus Deutschland, ja.
Ja, aber du bleibst, du wirst auch bleiben. Bleib hast du auch, ja. Auch in Kulmbach noch einen Bierbrauer gekauft, oder?
Hast du? Um die Ecke, ja. Hast um du? Die Ecke, ja. 500 Jahre, ja. Ja, ja. So fast museumsleikig ist das, ja.
Aber es ist nur in Kulmbach.
Gibt es
nur in Kulmbach, oder
gibt's
was?
Nur in Kulmbach,
also,
ja.
Es ist nicht bundesweit, also kann man jetzt nicht so ein Fördspiel und dann hoffen, dass man die Prozente irgendwie...
Nee, wirst du nicht schaffen. Ist wirklich so. Also das ist eine Sache, ja.
So eine private Sache, wie du sagst.
Ja, nicht privat. Also wir haben schon einen Bierbrauer. Wir füllen ab, aber es ist Handwerk. Es ist reines Handwerk. Reines Handwerk.
Ist es auch so modern, dass man dann irgendwie so unterschiedliche Sorten macht und so dieses neue, hippe?
Wir machen ab und an, machen wir welche, ja. Aber es ist nicht drauf getrimmt, dass du es sozusagen im weiteren Export außerhalb, ich sag's mal, außer dem Großraum hast, ja. Ja.
Okay,
ja.
Einmal im Jahr habt ihr großes Fest, habe ich noch gehört.
Ja, ja.
Da gibt es einmal so das Kulmbacher Volksfest.
Ja, es ist Kulmbacher Bierfest, ja.
Okay, dann kann man dich dann auch treffen. Also wie dir mal
mich triffst du dort eher, ist eher unwahrscheinlich, ja. Also weil ich war lange genug dort. Ja.
Ach so, okay. Ja. Also dachte ich vielleicht, wenn du jetzt Fans hast, jetzt... Also,
ja, ich trinke ein Bier, ja, aber wenn du bist ja mit Bier in Kulmbach aufgewachsen, ja.
Okay.
Und von daher... Jetzt trinkst du eher alkoholfreies. Ich trinke eher mal ein Augustiner, Münchner Bier auch, ja. Also das ist so, aber trinke eher helles. Früher hast du anderes Bier getrunken, aber sofort, ja.
So, ja. Jetzt haben wir wirklich die ganze Welt umschritten. Jetzt haben wir alles gehabt. Vielen Dank, Bernd, dass du da warst und so viel erzählt hast, auch von allen. Und jetzt haben wir zwar immer noch nicht das Bitcoin-Kursziel, aber es ist auf jeden Fall über 100.000.
Es ist über 100, ja.
Über 100.
Über 100, auf jeden Fall.
Okay, alles klar.
Danke, gesagt, Bahn, ne?
Okay, danke dir.
Natürlich nicht. Ja. Alles klar, okay. Danke.
Tschüss.
Danke, tschüss.